Maxi-Andi Bluetooth Bose. Fest und flauschig geht gleich wieder los. Baby Maxi-Andi Bluetooth Bose. Jan und Olli sitzen vor den Mikros. Baby Maxi-Andi Bluetooth Bose. Fest und flauschig geht gleich wieder los. Zusammen waren, gemeinsam in der Bar mit Bio-Mikro in der Hand. Jetzt nuscheln wir mit Maske, sehen uns von weitem an, singen tiefe Töne, weil uns keiner hören kann. Das wirklich Schöne ist, wenn Musik inspiriert, das Fest und flauschig Intro immer neu interpretiert. Jetzt hören wir auf zu singen und hören einfach zu, wenn Jan und Nolli sagen: Fest und flauschig, hallo du. Baby Maxi-Andi Bluetooth Bose. Fest und flauschig geht gleich wieder los. Baby Maxi-Andi Bluetooth Bose. Jan und Olli sitzen vor den Mikros. Baby Maxi-Andi Bluetooth Bose. Fest und flauschig geht gleich wieder los. Baby Maxi-Andi Bluetooth
Bose. Hey, hallo du. Hey, es ist Sexy Sunday. Es ist mal wieder Fest- und Flauschig-Zeit. Was für ein A Cappella-Intro hatten wir bis jetzt noch gar nicht gehabt in unserer kleinen, beschaulichen Sendung. Hier ist Fest und Flauschig. Mir zugeschaltet Jan Böhmermann. Hello.
Mir zugeschaltet ist Oliver Hieronymus Magnus Schulz. Es ist der 7. Februar 2021. Es ist der perfekte Februar. Jedes Mal, wenn ich den Kalender aufschlage, freue ich mich, dass der Februar mit dem Montag anfängt und mit dem Sonntag aufhört. Ich glaube, das kommt nur alle 7 Millionen Jahre einmal vor. Das ist ein sogenanntes perfektes Februarjahr. Das ist astronomisch sehr selten. Ist das auch schon aufgefallen, dass der Kalender so perfekt aussieht im Februar?
Ist mir scheißegal. Ich guck nie, ich krieg jedes Jahr einen Kalender und ich schreibe nie was rein. Der hängt in der Küche leer. Das ist auch ein Mahnmal für Leute, die zu viel Business machen, die zu mir kommen und sehen, der hat ja nichts im Kalender. Wie macht der das bloß? Also hast du einen Kalender, den du regelmäßig führst?
Ja, ich habe einen Kalender, den mein lieber Kollege, ich würde fast sagen Freund, kürzlich geschenkt. Und jede Woche freue ich mich, dass ich eine Woche ein Wochenbild abreißen kann, weil das ist ein Sehnsuchtskalender mit Bildern aus New York.
Das ist was anderes. Ich rede vom Business-Kalender. Wo ja, so
natürlich
steht,
habe ich
morgen
Business-Kalender, Alter. Ich habe so viele Business-Kalender, Alter. Ich habe kaum noch Business, weil ich so viel Kalender habe. Wirklich.
Dafür habe ich ein Management. Dafür zahle ich gerne Geld. Weil egal, ob es im Kalender steht bei mir oder nicht, ich würde sowieso verspätet hinkommen oder nicht auf den Kalender gucken. Ich brauche jemanden, der nochmal anruft.
Das brauchst du mir nicht, erzählen.
Und wie oft kam der Anruf, Olli, du solltest jetzt eigentlich in der Zoom-Konferenz sein? Oder was, heute? Das kann doch nicht sein. Nee, ach Quatsch. Wieso? Olli, das habe ich dir als Mail geschickt. Max Seidenstücker, ganz liebe Grüße. Das ist nun mal so, ist aber auch ein Image. Jeder baut sich sein Image auf. Du bist ein Hardliner, ich bin der Typ,
Ich bin
der Bill Murray. Bill Murray hat auch keinen Manager und Bill Murray hat auch keinen Terminkalender. Entweder kommt zum Dreh oder der Film findet nicht statt. Und diese Position, die möchte ich mir erarbeiten.
Ja, okay, die hast du dir bereits erarbeitet. Ich finde es ganz toll, dass du diesen Luxus herausnimmst, einfach so reinzuschneiden, wie du so möchtest. Ich kann das nicht, weil auf mich warten immer wahnsinnig viele Leute. Ich habe mich übrigens gefragt, sag mal, ich habe so Sehnsucht nach New York. Hat New York eigentlich auch Sehnsucht nach mir?
Ich glaube schon. Ich glaube, New York ist inzwischen auch gelangweilt von den, die Bewohner der Stadt, das sind ja eigentlich alles Verrückte. Die Stadt wird ja eigentlich erst schön, das ist genauso wie in Berlin, durch die Touristen. Ja. Die machen die Stadt erst richtig schön. Die sind nämlich auch bereit, 12 Euro für einen Smoothie zu zahlen, was die Einheimischen nicht mehr machen.
Ja, und wenn da so ein deutscher Tourist kommt, der vor allen Dingen auf dem Terminkalender Wert liegt, dass der sich aufregt, wenn die Busse mal ein bisschen zu spät kommen oder die U-Bahn nicht nach Plan fährt, die mögen die Leute in New York besonders gerne, wenn ich Fran Lebowitz richtig verstanden habe.
Die Amis sind ja fasziniert von uns Deutschen.
Genau.
Auch Sätze, die man gerne sagt.
Die zwei Amis Weltkriege verloren, und trotzdem noch so eine große Fresse. Wie machen die das nur?
Ja, dieser Kalender ist wirklich in meiner Küche, es steht nichts drin, ich benutze ihn nie, das ist irgendwie ganz komisch, dabei habe ich mir das so oft vorgenommen, am Anfang steht so beim Januar was drin und dann lasse ich einfach nach. Man muss ja auch immer wieder neu nachtragen in so einem Kalender, nicht meine große Stärke, aber irgendwie die wichtigen Termine kriege ich immer alle.
Du bist einfach nicht nachtragen, nicht mal im Kalender. Hast du denn nicht mal einen digitalen Kalender, wo du dann mal ab und zu mal so ein Terminchen Zahnarzt oder sowas einträgst, dass ich dann automatisch, dass du daran erinnert wirst, nicht mal das?
Ich werde manchmal erinnert von dir, weil du irgendwann mal eingetragen hast in so einem hier iPhone-Kalender, mittwochs ist die Sendung, die findet nie mittwochs statt. Ich werde immer an irgendwelche komische Daten erinnert, die du vor Jahren mal in deinen Planungswahn irgendwie eingetragen hast und die ich immer noch, wo ich noch nicht herausgefunden habe, wie man
das abstellen kann.
Jan, ich habe seit gestern das neue iPhone 12 Pro. Hier ist es. Und ich sag dir jetzt mal was dazu. Ja. Ich habe das alte, ich habe die Karte rausgemacht, ich habe das neue angemacht, ich habe es hochgeladen, ich habe geguckt, ob es funktioniert. Ansonsten interessiert es mich ein Scheißdreck. Ich bin ausgebrannter Mit-40er in der neuen, modernsten Welt, die es je gegeben hat. Und es interessiert mich ein Scheißdreck, ob das iPhone jetzt irgendwie wieder eckig an der Seite ist, ob die Kamera noch besser ist. Ich habe nicht eine Sekunde mehr Zeit damit verbracht, seit es da ist, als mit dem alten. Und ist das nicht das Traurige? Früher haben Leute im Yps-Zelt geschlafen vorm Apple Store und das Ding war irgendwie wichtig für dich auch. Ich weiß, du noch mit der Uhr hier und inzwischen dieses überteuerte Ding, es macht nichts mehr.
Ich weiß mal, als ich das erste Mal, ich bin umgestiegen von einem Palm Treo auf das erste iPhone und ich habe mir das tatsächlich damals so halb illegal, ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen, ist glaube ich verjährt. Ich habe das damals tatsächlich so halb illegal über irgendeinen zwielichtigen Kontakt bei eBay geschossen, der das, glaube ich, in irgendwelchen Sporttaschen zollfrei irgendwie aus Amerika nach Deutschland geholt hat. Und ich hatte dann eines der ersten iPhones. Man konnte das damals in Deutschland gar nicht benutzen. Man musste das noch jailbreaken, damit man überhaupt irgendwie das im deutschen Netz anschalten konnte. Und ich hatte es in der Hand gehabt und habe das nicht glauben können, dass es sowas gibt. Das war wirklich wie ein Gerät von Außerirdischen. Und dieser Effekt ist natürlich weg. Also der Umstieg von iPhone 11 auf iPhone 12 und Pro und Contra. Ich weiß gar nicht, was da jetzt der Unterschied ist. Das Design ist beschissener beim neuen iPhone als beim alten. Ich finde diese
Und es sieht wieder aus wie ein altes, was vor 5 Jahren rausgekommen ist, weil es so eckig ist. Ansonsten, es ist wirklich so, ich gehe sowieso noch auf 3-4 Seiten. Ich gehe bei Instagram irgendwie mal was posten, aber auch relativ selten. Ich gehe Mails gucken und ich telefoniere damit. Ansonsten, ich benutze keine Apps.
Du benutzt keine Apps.
Wofür denn noch? Die Deutsche Bundesbahn-App, wer fährt denn noch Bahn? Also genau mit der Pandemie ist auch irgendwie das Handy eigentlich sinnlos geworden, außer dass man sich gegenseitig irgendwie beschreiben kann auf Social Media, Netzwerken, dass man irgendwie sich scheiße findet oder den anderen. Ansonsten ist das Telefon doch kaum noch zu gebrauchen, also für mich jedenfalls gerade. Und das war wirklich erschreckend, das liegt hier vor mir. Ich habe noch nicht mal eine Hülle drum gemacht, weil man braucht ja eine neue Hülle, man kann die alte Hülle ja nicht nehmen. Und das ist alles so, ich empfinde nichts mehr für diese Geräte.
Ja, aber die Geräte empfinden vielleicht auch einfach nichts mehr für dich. So.
Wir haben die vielleicht aber auch noch nie getan. Ich wollte auch noch was anderes, ein leichteres Thema.
Ja, aber haben wir ganz kurz, haben wir schon gesagt, dass es der Berliner Kneipenchor, war, der uns dieses tolle Intro spendiert hat. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht offiziell gesagt und uns
dafür herzlich bedankt. Vielen Dank an den Berliner. Ja, danke schön. Das erste Mal A Cappella. Ich fand A Cappella früher mal richtig scheiße, weil das so eine gewisse Art von Szene war. So, die A Cappella, es gab so in Hamburg so.
Meine Szene, so, Alter, ist meine Szene.
Das ist eigentlich deine Szene, gehört mir zum Musical. Aber jetzt inzwischen mag ich das auch. Gehört auch eine große Kunst dazu. Und ich glaube, es ist auch eine schöne Gruppenaktivität, die man gerne machen kann. Ja. Ich sehe dich im A Cappella-Chor. Ja. Ganz ehrlich.
Schöne Gruppenaktivität, die man zusammen machen kann, ist irgendwie das Mieseste, was man über Musik sagen kann.
Damals, kennst du noch Norbert und die Feiglinge?
Ja.
Die hatten den Händen Manta Manta. Da war ich mal auf dem Konzert. Die haben zum größten Teil A Cappella gemacht. Und das fand ich sensationell. Die haben für mich das A Cappella wieder zurückgeholt. In den Mainstream und auch schmackhaft gemacht. Es ist auch überhaupt gar kein, ich finde das voll gut eigentlich, A Cappella, aber es war mal irgendwie auch relativ vogue, das scheiße zu finden, beziehungsweise es gab eine Phase, da war das einfach mir nicht cool
genug. Man muss, glaube ich, da ein bisschen unterscheiden, weil also diese Kölner Karnevalsbands, die irgendwie so die Comedian Harmonies nachmachen, wo immer so ein großer ist, der den Bariton singt, das finde ich auch zum Kotzen, weil es halt 80 Stück davon gibt. Aber so eine tolle A Cappella-Gruppe, die sich was einfallen lässt, das finde ich schon.
Der Berliner Kneipenchor gerade.
Mega, super war. Liebe Grüße und ganz vielen Dank dafür. Und wenn ihr auch Intros habt, wir freuen uns total darüber. Wir sind aber super kritisch in der Auswahl. Also ich nicht, aber Olli. Wenn da irgendwas ist,
also
was nicht...
Es gibt einige, die ich noch nicht gespielt habe. Und manche, die habe ich auch noch nicht gehört. Die sind irgendwann, als ich das in den Aufruf gestartet habe, in der Versenkung untergegangen. Das tut mir wahnsinnig leid. Aber irgendwann machen wir genauso wie damals Metal Ballads oder so ein Sampler. Die stärksten vielleicht Varianten davon.
Intro-Rock. Ich weiß nicht, ob das... Kuschelintros. Kuschelintros 1.
Als Kuschelintros mit Jan und Olli. Und wir beide sind mit nackten Oberkörper in so einer engen Jeans da drauf. Auf dem Cover.
Sag mal, was mich ganz kurz an dieser Stelle nochmal interessiert. Wir haben nochmal so ein Fotoshooting zusammen gemacht. Da sind ein paar Fotos, die haben wir dann nicht mehr. Wir wollten eigentlich neues Thumbnail machen. Können wir ruhig mal offenlegen. Neues Thumbnail für Spotify. Und dann haben wir am Ende aber gedacht, die Fotos sind so extravagant, so London, New York-mäßig. Wir bleiben da doch wieder bei unseren konservativen, 7 Jahre alten Thumbnails von irgendwie noch von Radio 1, wo ich noch die Socken von Jürgen König anhabe auf dem
Boot. So ein bisschen ist das, genau, als Jürgen König die noch angezogen hat vor der Sendung.
Ja, genau. Und diese modernen Fotos, also wir haben teilweise echt, war da weirder Shit, aber was machen wir eigentlich damit? Weil die liegen ja noch hier rum.
Die können wir versteigern für einen guten Zweck.
Ich weiß nicht.
Irgendwas fällt uns damit schon ein, mit diesen Fotos.
Wir haben eine traurige Nachricht direkt zu Beginn der Sendung. Es ist wirklich vor wenigen Stunden erst rausgekommen. Der großartige Schauspieler Christopher Plummer ist im Alter von 91 Jahren gestorben.
Oh no, habe ich gar nicht mitbekommen.
Hast du nicht mitbekommen? So aktuell ist das. Wir sind wirklich richtig frisch drauf. Und das ist wirklich ziemlich traurig. Mit 91 kann man mal sterben. Das ist jetzt nicht so, so wahnsinnig überraschend. Aber muss ich sagen, ich habe ihn interessanterweise gestern Abend noch gesehen. Und ich habe gestern irgendwie in einem kleinen Ausschnitt über YouTube oder sowas und habe gestern Abend tatsächlich noch eine halbe Stunde über Christopher Plummer nachgedacht und habe heute Morgen dann, als ich dann diese Meldung gelesen habe, dass er gestorben ist, wieder gedacht, scheiße, vielleicht bin ich doch irgendwie so ein Orakel, dass wenn es irgendwie an Leute denkt, dass sie dann sterben, vielleicht soll ich einfach aufhören damit. Und ich habe auch in letzter Zeit so eine Obsession, mir Leute anzugucken, von denen ich nicht genau weiß, ob sie noch leben oder nicht, und dann sterben die halt immer. Also gar nicht nur in der Sendung, sondern auch privat ist mir das jetzt schon 2-3 Mal passiert, dass ich selber Angst davor habe, dass das eventuell wirklich eine magische Fähigkeit von mir ist. Vielleicht bin ich auch ein Mutant. Vielleicht kann ich bei X-Men mitmachen.
Das Unheimlichste, was mir in diesem Bereich mal passiert ist, ich habe ein Video gedreht vor 5 Jahren mit Matthias Brandt. Da war ich ganz stolz, dass er mitmacht, Boogeyman für meine damalige Platte. Und das Video ist ganz toll geworden, wurde von der Bild- und Tonfabrik
von übrigens produziert. Von der BTF, genau. Das ist super
von geworden, der BTF. Ja. Eins meiner Lieblingsvideos. Und wir unterhalten uns über Udo Jürgens und dass wir den beide faszinierend finden. Und wir drehen gerade und der Dreh ist gerade vorbei. Ich gucke auf mein Handy, Udo Jürgens tot. Mhm. Und das ist so unheimlich gewesen, wenn du so eine Sachen so erlebst, von denen du, also wo du redest über jemanden, auf einmal eine Stunde später ist der tot, als wenn du da irgendwie, keine Ahnung, morphische Felder, aber das ist so ein, zwei Mal mit Matthias Brandt, seitdem sehen wir uns nicht mehr und reden auch nicht mehr über Prominente. Wir hatten das mit 2-3 Leuten, über die wir geredet haben, die auch gestorben sind dann, das war total unheimlich.
Und das ist auch uns in der Sendung schon öfter mal passiert und ab und zu schreiben mir auch Leute und dir wahrscheinlich auch, ihr habt doch letztens über geredet und jetzt ist es schon wieder passiert. Es ist wirklich ein bisschen unheimlich, wir sollten nicht über Prominente reden. Schade, aber worüber reden wir sonst?
Ich würde gerne mit dir ganz kurz, ich bin heute Morgen im Auto gefahren, war an der Ampel und im Radio kam 1000 Mal berührt von Klaus Lage. Und wir haben ja neulich erst über Klaus Lage geredet. Und
mega, das sollte peinlich.
Nicht abfällig sein. Ich bin ja große Klaus Lage-Fan, das muss man ja sagen. Ich finde diese 80er-Hits gut. Wenn, egal wie schlecht du drauf bist, wenn 1000 Mal berührt im Radio von Klaus Lage kommt, geht's dir ein bisschen besser. Es ist ein Song, der sich in die transzendale Seele des deutschen Musikuniversums gespielt hat, meiner Meinung nach. Und heute habe ich nochmal genau auf den Song gehört. Und jetzt möchte ich mit dir eine Verschwörung teilen. Ja. In 1000 Mal berührt, du kennst ja den Text auch in- und auswendig, ne?
Wolltest dir bloß den Arm vertreiben.
Und deine Eltern sind mit meinen zum Kegeln gefahren. Wir waren wie Geschwister in all den Jahren. Denk mal drüber nach. Wir waren. Und die Story ist eigentlich folgende. Es geht in dem Lied um zwei Pärchen, die seit langem enge Freunde sind. Wie das so machen, Pärchenabende. Aha. Und die einen kriegen ihr erstes Kind. Und die anderen, das andere Pärchen, kann kein Kind kriegen. Und dann sagt das andere Pärchen, gut, ihr kriegt unser Zweitgeborenes. Dafür fahren wir immer zusammen im Urlaub und fahren immer Kegeln zusammen. Verstehst du? Und die beiden sind Geschwister, wissen es aber nicht und verlieben sich ineinander. Und das ist eigentlich ein Inzest-Song. Deine Eltern, ich wusste, wie dein Haar riecht und 1000 Mal berührt. Und eigentlich sind das Geschwisterkinder.
Forbidden Love, go straight to your heart. Das ist doch die Geschichte von Verbotene Liebe mit Jan und Julia. Die Geschwister, die aber dann das nicht wissen voneinander.
Ja, genau. Das ist Forbidden Love. Deine Eltern sind mit meins. Die haben nämlich gesagt, so, ihr kriegt unser Zweitgeborenes. Dafür fahren wir immer in Urlaub.
Dann nehme ich mir gleich noch ein Pivo. Da drücke ich mir gleich ein Pivo hier mal rein, kurz. Du, das gibt's doch
nicht. Und jetzt mal auf, der zweite Hit von Klaus Lage danach, das war Monopoly. Und jetzt nimm mal das L und das Y am Ende weg. Monopo.
Das gibt's doch gar
nicht. Weil die Eltern haben das geduldet. Nein, die Eltern haben das geduldet.
Du musst einen YouTube-Kanal gründen.
Du musst YouTube. Die wollten nicht, dass die Kinder zeugen.
Du musst einen YouTube machen. Die Leute müssen das mitbekommen. Du musst YouTube machen.
Und der dritte Song, der dritte Hit war, ich bin wieder zu Haus. Ich sehe die Blicke hinter den Gardinen, die haben mir nichts verziehen. Das ist eine Trilogie gewesen über Geschwisterliebe.
Wie Star Wars, du, wie Star Wars.
Denk mal drüber nach, über diese Geschichte.
Ich
denk darüber,
Olli, ich drück mir noch ein Pivo rein, du bin ganz baff, du.
So, fängt ja gut an.
Das ist auf alle Pivo, Fälle. Du, ich bin richtig fertig, du.
Aber denkst du nicht, deine Eltern sind mit meinen, diese Textzeile hat mir irgendwie, egal.
Können deine Eltern sind mit meinen in den Urlaub gefahren. Richtig. Mein Gott, ihr habt da Pivo reingedrückt. Weißt du, Olli, ich bin heute Morgen mit dem Lastenrad an den Rhein gefahren.
Reingefahren.
An den Rhein gefahren. Und das 8,45 Meter Pegel, du. Der Wasser macht die Stadt kaputt, du, ganz ehrlich. Scheiß Greta. Du, ne, weil ehrlich, du, der Rhein ist am Steigen, du. Kannst du
steigen auf der Brücke. Sag mal, ich guck gerade in eine schneebedeckte Landschaft nach draußen. Wie ist es in Köln? Hier ist gerade, es soll ja Schnee
kommen. Außerhalb von Köln. In Köln ist Schnee, hier Pulheim ist kein Schnee. Sonnenschein, wie immer. Stadt an der Sonne, Pulheim, wegen CO2.
Kommt noch rüber. Nee,
in Pulheim
ist, ich habe noch ein paar kleine Themen, die ich hier aufgeschrieben habe.
Ja, aber lass mich mal kurz erzählen. Ja? Ich meine das ernst. Ich war am Rhein, ich bin heute mit dem Radl zum Rhein geradelt. Und wir haben ja im Rheinland gerade Hochwasser. Und das ist nicht so, wie wenn in Berlin Hochwasser ist. Dann ist wahrscheinlich Mondschau und Prenzlauer Berg. Und die ganzen Typen mit den Undercuts haben wieder ihre neuen lila Hosen an, die ein bisschen zu kurz sind. Das ist Hochwasser in Berlin. Hochwasser am Rhein ist existenzielle Krise. Und der Pegelstand war heute 8,45 Meter. Und das bedeutet, du kannst eigentlich nur noch mit dem Schlauchboot am Rhein langfahren. Die Fahrradwege sind überflutet und es ist wirklich so, wir haben so mehrere Schutzschichten gegen Wasser und die erst...
Oh Gott, der kam von Herzen, du. Boah, ja, man Schiwapsi.
Entschuldigung, du. Wir haben heute, bei uns gab es heute fleischlose Schiwapsi.
Aber ich habe vorgestern Schiwapsi gegessen. So bei tief kam der Herr. Da kam aus dem Dickdarm, aus dem
Dickdarm, du. Vegane Schiwapschischi gab es heute.
Ja, vegane Schiwapschischi kannst du.
Fand ich nicht gut, leider.
Da kannst du gleich Zäpfchen mit Ketchup essen, du ganz ehrlich. Vegane
Schiwapschischi. Waren leider nicht so gut.
Ja. Nee, ey, aber Scheiße. Das ist wirklich, am Rhein ist das so, ich kenne das in Bremen, da gibt es auch Hochwasser. Das ist aber in Fegesack zum Beispiel, ist das Hochwasser, da lebt man damit. Da ist das nicht was, was irgendwie existenziell ist, weil die Stadt nicht so nah am Wasser gebaut ist. Und Fegesack auf dem Hügel liegt, so kenne ich das aus meiner Kindheit. Aber in Köln ist es wirklich so, die Stadt wurde vor 2000 Jahren schon von den Römern viel zu nah am Rhein gebaut. Und wenn das Wasser über die Ufer tritt, ist das wirklich spektakulär. Du stehst davor und diese Ausflugsschiffe sind auf einmal groß wie fünfstöckige Häuser vor dir.
Sieht sehr bedrohlich aus, ich habe das schon gesehen.
Total spooky. Und das Wasser soll auch angeblich nicht weiter runtergehen in den nächsten Tagen. Und jetzt kommt ja diese riesen Schneewelle. Wenn wir jetzt diesen Podcast ausstrahlen bei Spotify am Sonntag, dann kann es sein, dass die Hälfte des Landes bereits von den White Walker und den Nordmenschen irgendwie besetzt wird.
Weil ja, vielleicht hören besonders viele diese Sendung, weil alle zu Hause eingemummelt sind und draußen gegen den, also sich gegen den, also na, du weißt schon, verbarrikadieren.
Ja, das wäre super. Naja, auf jeden Fall.
Kennst du noch die große Hochwasserkatastrophe damals in Köln in den 60ern, als Willy Milovic das Militär angerufen hat und die sind gekommen?
Ja, und das Militär hat sich in die Karnevalsuniform angezogen, traditionell das Kölner Militär. Und dann wurde das mit Polonesen, wurde der Rhein zurück in sein Bett getrieben. Da hat der Rhein gesagt, schau, nee, alles klar, ich fließ mal weiter. Das hat
ihn unsterblich gemacht.
Ich fließ mal weiter, ich fließ jetzt nach Krefeld weiter. Und auf den Scheiß hier habe ich keinen Bock mehr. Ich gehe wieder zurück ins Flussbett.
Das hat ihn unsterblich gemacht.
Legendär. Wie Willy Milovic damals die Bundeswehr eingesetzt hat am Rhein in Karnevalsuniform.
Es ist legendär.
Legendär. Olli, du hast gerade das wissen viele gar nicht, vor der Sendung eine mehrstündige Vorbereitung, wo wir uns synchronisieren, wo wir gemeinsam Yoga-Übungen machen, Atemübungen, wo wir uns gegenseitig Komplimente machen und auch so.
Und so ein bisschen reden über die laufenden Themen der Sendung. Also wir sind immer sehr gut vorbereitet.
Genau. Und irgendwann kommt Susanne Wöhnestand, drückt auf den roten Knopf und hinterher sind wir ganz überrascht, wenn es schon vorbei ist, wie beim Zahnarzt, weil dann hat sie mittendrin in unserem Flow einfach aufgenommen. Und du hast eben erzählt, und das muss ich vielleicht auch mal ganz kurz ansprechen, ich kriege auch von vielen Leuten immer E-Mails und Instagram-Nachrichten, die sagen, ey, warum redet ihr über dieses oder dieses Thema nicht mal? Man merkt das, ihr wolltet darüber reden, aber ihr habt euch nicht getraut. Es ist erstmal trauen wir uns, über alle Themen zu reden. Über manche Themen haben wir absolut keinen Bock zu reden, weil alle darüber reden. Und bei manchen Themen ist es auch müßig, darüber zu reden, weil man weiß, die kommen in einer anderen Form in der nächsten Woche sowieso schon wieder. Zum Beispiel über Cancel Culture, da habe ich keinen Bock drüber zu reden. Oder über diese ganzen Talkshow-Geschichten letztes Mal. Mich haben Leute angeschrieben, die sich beschwert haben, ey, jetzt sagst du, seit Jahren sagen wir, dass Umweltschutz Braunkohle, und jetzt fährst du erstmal dahin und auf einmal ist es auch ein Thema für dich. Ja, ey, ganz ehrlich, weil ich nicht alle Themen gleichzeitig im Kopf haben kann, die mich nicht alle gleichzeitig berühren. Und auch die Fahrradbubble und sich in Köln für den Fahrradverkehr einsetzen. Ich weiß, es gibt Leute, die machen das seit 80 Jahren, aber ich habe da vorher keine Zeit zu gehabt. Ich musste vorher andere Sachen machen, die waren auch wichtig.
Richtig, und außerdem ist es nun mal so, dass ich auch keinen Bock habe, auf jeden Zug zu springen, um nochmal ganz kurz sicher zu gehen, dass ich auf der richtigen, also den Leuten zu zeigen, dass man auf der richtigen Seite steht oder wie man zu bestimmten Sachen steht. Ich finde grundsätzlich, ich bin wirklich raus aus Social Media, und das kann ich mal kurz sagen, es gibt immer mehr Plattformen im Internet, es kommt immer mal was Neues dazu, aber es kommt mir wirklich so vor, als wenn wir immer weiter voneinander getrennt sind, weil der Ton und die Art, wie Sachen beredet werden, nicht mein Ton ist, wenn es um wichtige gesellschaftliche, soziale Sachen geht. Sachen sind, die, wo ich finde, es muss einen Fortschritt geben oder ähnliches, aber ich mag ganz vieles einfach nicht. Und ich bin auch müde, damit auf den Zug zu springen und das nochmal zu sagen. Es ist momentan eine Scheißsituation. Und meine Aufgabe als Entertainer ist es manchmal auch ein bisschen gute Laune zu verbreiten und ein bisschen abzulenken davon, dass wir in einer Pandemie sind, die wahrscheinlich noch eine ganze gute Zeit dauern wird. Und das ist ziemlich ernüchternd für alle. Ich habe auch meine Tour auf nächstes Jahr verlegt. Wie gehen wir mit diesem Jahr um? Das ist eine gute Frage, finde ich. Wir haben doch ein ganzes Jahr vor uns wahrscheinlich mit einigen Problemen. Und ich finde, das Problem ist gerade nicht... Ach, egal, das will ich gar nicht zu weit ausholen. Das Problem ist gerade, dass offensichtlich ist, dass hier ganz viel falsch läuft. Und das alles aufzuzählen und nochmal zu sagen, wird, glaube ich, mehr Leute runterziehen, als in diesen 2 Stunden, wo die diese Sendung machen, mal kurz davon wegzutreiben. Weil ich glaube, dieses Thema Pandemie und auch was mit dieser Impfung ist und was gepokert wurde um diesen Impfstoff und was irgendwie momentan offensichtlich ist, diese Schere, arm, reich, all diese Sachen sind offensichtlich. Und sie hier nochmal zu besprechen, würde euch wahrscheinlich nicht irgendwie besser aus dieser Sendung entlassen. Ich bin mir darüber bewusst, es ist mir auch wichtig, darüber zu reden, aber manchmal ist es mir auch wichtig, wenigstens mal auch für mich selber in dieser Sendung mit dir, ich freue mich nämlich drauf, wenn wir diese Sendung machen, ein bisschen davon mal abzudriften.
Ja, aber was du vorhin angesprochen hast, das fand ich schon mal interessant, das kann man zumindest mal erwähnen, also dieses Rumgejammere, dass es mit der Impfstoffverteilung, überhaupt ein Wunder, dass es einen Impfstoff gibt, innerhalb von fucking einem Jahr wurde irgendwie eine mRNA-Technik entwickelt, die jetzt es irgendwie möglich macht, das einigermaßen unter Kontrolle zu haben, dass jetzt rumgemault wird, dass das nicht so perfekt läuft, als würde man irgendwie bei McDonald's einen Cheeseburger bestellen. Das ist ja, kann ich verstehen. Auf der anderen Seite, das hast du vorhin angesprochen, das finde ich wirklich auch, kann man auch echt mal
das
sagen.
Das ist, also ich habe im Deutschlandfunk diesen Bericht gehört auch, wo verschiedene Experten und wo es einfach so ist, es ist ganz offensichtlich, es war eigentlich schon, man kann von der WHO halten, was man will, aber es war eigentlich organisiert, dass es einen Verteilungsplan gibt, der alle Länder mit diesem Impfstoff versorgt. Und der wurde ganz schnell abgeschafft. Das liegt an den Herstellern, das liegt auch an den Ländern, das liegt daran, dass sich keiner dran gehalten hat. Und so wird es wahrscheinlich sein, dass viele dritte Weltländer oder auch arme Länder in Ostasien sehr viel später in 1-2 Jahren an diesen Impfstoff kommen wird. Und das alles ist ein sehr, sehr negatives Zeichen für die Welt. Es ist ein Zeichen, dass wir alle irgendwie nicht mehr an einem Strang ziehen, dass diese Welt davon dominiert wird, wer mehr Geld hat. Und das ist jetzt gerade alles eine traurige, finde ich, Erfahrung. Und sich das immer vor Augen zu machen, das zieht mich runter. Und das ist auch eine Sache, für die ich mich nicht unbedingt hier in dieser Sendung einsetzen muss oder es dauernd besprechen muss. Aber das ist kein Rumgejammer, Jan. Es ist so, dass wirklich eine Menge falsch gelaufen ist. Wir alle sind zum ersten Mal, jeder Mensch, der gerade auf dem Planeten ist, in diese Situation. Und es ist eine Menge falsch gelaufen. Und es wird eine Menge Schuld gesucht. Und ich möchte nicht einer davon sein, der nur unzufrieden, ich möchte da gerne durchkommen. Das habe ich neulich schon mal in der Sendung gesagt. Und ich versuche meinen besten Teil dazu, irgendwie in dieser Sendung hier dazu zu geben, um so ein bisschen auch durch diese Zeit zu
kommen. Du hast nützt ja auch nichts, du. Drück man
deswegen habe ich mir einen Rum aufgemacht.
Dann drücken wir unseren Pivo rein. Was nützt ja nichts, du? Was willst du machen?
Ehrlich gesagt hat mir auch die ganze Verschwörungsdemos und Trump-Situation letztes Jahr echt eine Menge Energie ja schon rausgesaugt, weil wir haben uns sehr viel damit irgendwie auseinandergesetzt und viel drüber geredet.
Habe keinen Bock mehr darüber zu reden. Sag ganz ehrlich, wir machen heute große 5.
Wir machen große 5 und jetzt packe ich 2 gute Lieder
auch mal
auf die Fiddy und Bumsy Playlist. Field Medic ist eine der absoluten, das ist ein richtiger Nerd-Typ, sieht aus wie ein Super-Hipster, hat eine der besten Songwriter-Platten des letzten Jahres rausgebracht. Ich höre die den ganzen Winter schon. Und der Song It's So Lonely Being Sober ist so witzig und bringt es so auf den Punkt. Für alle, die auch mal eine Zeit hatten, wo sie viel gekifft haben, viel getrunken haben und wussten, sie müssen jetzt damit aufhören. Die ersten Wochen, ich spreche vielleicht aus Erfahrung, können richtig langweilig sein. Und dieses Lied behandelt genau dieses Thema. Er macht wieder Push-Ups, sein Schwanz wird wieder härter. Und er singt das alles so charmant und generell ist diese Platte ein echtes Juwel. Die aktuelle Platte von Field Medic, It's So Lonely Being Sober, packe ich auf die Liste. Und dann noch einen hervorragend deutschen Songwriter namens Sven Phantom, der seit vielen Jahren eine Sendung macht namens Tiere streicheln Menschen mit seinem Kumpel zusammen, dessen Name mir gerade entfallen ist. Und er hat eine neue Platte gemacht, die heißt Liebe und Depression. Und genau diese Themen bespricht er auch in der Platte. Und ich packe 2 Songs auf die Platte, die beide genial sind. Und ich muss mich entschuldigen bei Sven Phantom. Ich habe zugesagt, in seinem Video mitzuspielen. Aber auch ich komme manchmal hier nicht raus aus meinem Zeitloch gerade und habe mich viel zu spät gemeldet. Trotzdem, nicht nur deswegen, diese Platte ist ganz fantastisch geworden. Packe ich die Songs Sie ist immer noch hier und das ist knallt auf die Fiddy und Bumsy Liste von der neuen Platte Liebe und Depression von Sven Phantom. Hast du auch noch
was? Ja, ich habe nur einen ganz kleinen Evergreen von meinem lieben Freund und Kollegen, ehemaligen Kollegen, Dendemann, das Lied Müde von seinem letzten Album. Und ich habe letztens an Dende gedacht und mich gefragt, sag mal, wann ist es eigentlich mal wieder so weit, dass Dende ein neues Album rausbringt?
Das dauert richtig lange und das ist auch, dafür ist er legendär und bekannt. Sollte man eigentlich wissen, dass der 5, 6, 7, 8 Jahre verharrt, auch in seinem Kämmerlein, um dann mit einer richtig guten Platte um die Ecke zu kommen. Und ich glaube, so wird es auch mit der neuen Platte sein.
Ja, jetzt haben wir schon neu. Ich weiß wirklich von nichts, aber ich habe das Gefühl, irgendwie, ist so eine elektrische Spannung in der Luft. Vielleicht kommt er bald mal wieder.
Vielleicht macht er mit Klaus Lage was zusammen.
Oh Gott. Weiß ich nicht. Ich glaube
nicht.
Ich
war richtig großer Klaus Lage. Die Platte Schweißperlen damals, die habe ich geliebt.
Meine Zeit. Ich habe nur gehört, dass er in Bremen lebt und da ist er mir gleich nochmal dreimal sympathischer geworden, als er mir vorher schon war.
Wenn du dich entscheiden müsstest, einen Abend mit Klaus Lage oder mit Heinz-Rudolf Kunze?
Mit Klaus Lage auf jeden Fall. Heinz-Rudolf Kunze ist, glaube ich, sehr anstrengend. Weil er immer
Heinz-Rudolf Kunze würde seine eigenen Texte vorlesen. Guck mal, habe ich gerade geschrieben.
Wie findest du, gut, oder? Gut, oder? Guck mal, ist gut, oder? Und den finde ich auch super hier. Aber ist das nicht von
das
dir,
Das muss doch mal einer bringen jetzt.
Allein,
das sagt ja
du,
keiner
allein
mehr.
Allein, wenn du Heinz-Rudolf Kunze heißt, dass du dich da nicht für Heinz oder für Rudolf entscheidest, sondern Heinz. Nee, die sind beide Vornamen sind so gut, die müssen beide rein.
Heinz-Rudolf. Und mit Marius Kunze. Oder Westernhagen einen Abend mit Grönemeyer, meine ich, oder mit Westernhagen?
Du, habe ich beide schon gehabt, sage ich dir, tut sich nicht viel.
Nee, wir sind gleich wieder da.
Wir sind gleich wieder dabei, fest und flauschig bei Spotify.
Willst du denn noch mal einer mit Hauptbier trinken?
Ja, ich glaube, darauf wird es bei mir auch hinauflaufen. Mann! Ich glaube, darauf wird es bei mir auch drauf hinauflaufen.
Dann drück dann mal den Pipo rein, Oliver.
Hey, Soundtime.
Drück dann den Pipo rein.
Soundtime. Jan trinkt Bier, ich trinke rum. Ihr wisst Bescheid, es ist die Sendung mit den beiden. Damals waren sie straight edge. Sie sahen gut aus, sie waren jung, sie waren Medientypen, die gerade frisch angefangen hatten. Sie haben sich kennengelernt. Jetzt hängen sie beide in der Flasche und versuchen euch mit den letzten Stories noch irgendwie zu unterhalten.
Na, das stimmt überhaupt nicht. Das ist das erste Bier tatsächlich seit ungefähr 10 Tagen. Ich habe auch lange in der Sendung nicht mehr getrunken. Ich hatte eine sehr, sehr, gar nicht super anstrengende, aber eine sehr arbeitsreiche Woche. Und ich empfinde das heute als einen kleinen krönenden Abschluss von meiner 5. KW, ist die 5. KW? Ich schau mal schnell rein kurz, ich will ja niemandem was Falsches sagen. Nicht, dass die Leute sich hinterher beschweren. Ist das die 5. KW? Es ist die...
Warum steht das denn hier nicht in meinem Kalender? Da habe ich extra schon einen Kalender. Ich will wissen, welche KW wir jetzt noch haben. Ich möchte jetzt mal wissen, welchen KW wir haben. Warte mal, ich suche dir erst direkt raus.
So was weiß ich nie.
Ich finde das.
Dann sage ich ganz kurz, vielen Dank an alle, die mir nochmal gesagt haben, dass Titan nicht magnetisch ist. Das wusste ich vorher auch. Ich wollte aber diesen Magneten ins Spiel bringen, weil ich den so toll finde.
5. KW. Ich habe recht gehabt, ist die 5. KW.
5. KW-Woche schon.
Es ist die 5. KW.
Was sind denn so deine Pläne für dieses Jahr, Jan?
Was sind deine Pläne für die 6. KW, Jan? Du, ich bin jetzt tatsächlich, erstmal nochmal Ennio Morricone noch zum Abschluss. Ah, schön. Ich möchte jetzt langsam aber sicher umsteigen auf elektrisch. Ich habe sämtliche Stromtarife in allen meinen Liegenschaften. Ich bin ja riesen Immobilienunternehmer. Mir gehört ja halb Leipzig. Ich habe damals nach der Wende so ein kleines Schnäppchen gemacht. Ich habe sämtlichen Mietern jetzt geschrieben, die sollen bitte alle umstellen auf Ökostrom. Habe es bei mir auch gemacht. Und möchte mich dieses Jahr komplett elektrifizieren. Ich mache überhaupt nichts mehr ohne elektrisch. Also auch alle Sachen, die früher zu Fuß gehen oder Rollschuh fahren oder Fahrrad fahren. Alles E-Bike, alles elektrische Rollschuhe. Ich mache nur noch elektrisch und ich möchte mir jetzt Elektroauto kaufen. Es ist jetzt kurz davor. Ich bin wirklich, in diesem Jahr wird das passieren. Ich werde mir irgendwie ein elektrisches Mobil zulegen. Ich weiß
nicht. Hol dir erstmal einen Elektroroller.
Mach ich nicht. Finde ich peinlich.
Oder dieses Ding, was nur eine Rolle ist, wo man so draufsteht und sonst nichts. Das fand ich schon immer also sehr beeindruckend. Ich glaube nur, dass man sich da besoffen oder generell schnell aufs Maul packen kann. Weißt du, was ich meine? Dieses eine Rad, was sich so dreht und wo du draufstehst.
Genau, wo so Gyroskope drin sind, die das Gleichgewicht für einen halten. Wo ich mich immer frage, wie das eigentlich funktioniert und was passiert, wenn das irgendwie mal ausfällt. Dann ballerst du einfach hin. Nee, aber ich will ein Elektroauto kaufen. Ich habe jetzt viele Tests schon gemacht. Ich habe es auch in der Sendung schon thematisiert. Entschuldigung, das ist wirklich... Und ich habe heute Abend übrigens wieder Ramen gegessen. Eigentlich wollte ich noch ein bisschen Ramen-Tipps loswerden, aber du hast keinen Bock drauf.
Nee, heute wollte ich mal eine kulinarisch freie Sendung machen. Jan, ich würde dieser Sendung gerne den Titel geben, den ich habe. Ab und zu stalke ich dich mal, wenn wir uns nicht sprechen und ich will wissen, bist du auf Twitter, was ist da gerade so los? Mhm. Und dann gucke ich danach, was du... Und du hast einen Tweet gemacht, der wahrscheinlich für viele... Ich bin ja nicht in dieser Twitter-Welt, langweilig war. Ich finde, er hat viel auf den Punkt gebracht. Und zwar würde ich die Sendung gerne genauso nennen. Und zwar, die Pandemie tut uns allen nicht gut. Ja. Ich finde, das ist einfach, damit bringt man sehr viel auf den Punkt. Habe ich gedacht, mein Jan, so einfach, haben wahrscheinlich wenig, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Abräumer,
war wie kein ist das Abräumer. Eigentlich?
Ich habe noch nie was getwittert. Wenn du,
soll ich mal was für dich twittern? Ich kann mal was
nee, wenn du einen Tweet machst und das gibt richtig viele Likes, ist das noch so, dass man denkt, ich habe jetzt hier gerade voll,
Also das ist ja so, wenn du ab 2 Millionen Follower, das kann man jetzt vielleicht mal offenlegen, ab 2 Millionen Follower ist das so, dass du tatsächlich für jeden Like auch einen Euro bekommst. Und das ist schon bei einigen, wenn du dann einen guten Tweet machst, dann lohnt sich das halt richtig. Da klickert das ganz schön bei PayPal rein. Aber bei diesem, glaube ich, war das jetzt nicht so. Ich weiß gar nicht, ob Leute mit weniger als 2 Millionen Followern kriegen die auch Geld, weißt du das? Und wie viel kriegen die?
Ich habe überhaupt keine Ahnung davon. Ich finde es nur so interessant, weil das ist ja eine Spannweite von 100 Likes manchmal nur bis zu 15.000, sage ich jetzt, wenn es gut läuft, glaube ich. So, das ist so diese Spannweite. Und das kann ja immer alles passieren. Und ist das dann so, dass das irgendwie Kraft für den Tag dir noch bringt, wenn das mal so?
Und ich muss ganz ehrlich sagen, am schönsten finde ich eigentlich immer die Sachen, die ich schreibe, wo ich denke, geiler Satz, und wo dann nur so 5 oder 6 Mitleids-Likes reinkommen und dann ich schnell peinlich.
Dann fühlst du dich noch wie so ein Underground-Künstler.
Dann ne? So peinlich noch so 3 Hits, die ich irgendwie im Entwürfeordner noch rumlungern habe, wo ich genau weiß, dass das richtig kracht, nochmal drüber haue, damit keiner sieht, wie wenig das irgendwie interessiert. Aber das sind eigentlich meistens die Sachen, die den Test der Zeit bestehen. Als ich das Twitter-Buch gemacht habe, das kommt übrigens als E-Book jetzt raus. Ich habe es halt nicht als E-Book rausgebracht.
Wer liest das denn? Achso,
nee, als Audiobook. Ich wollte das nicht als PDF, die sind ja so als elektronisches Buch rausbringen, weil ich nicht wollte, dass Leute sich die Tweets dann wieder digital reinkopieren. Und dann das E-Book durchsuchen nach irgendwelchen Sachen, die irgendwie interessant für sie sind. Ich fand es halt viel geiler, wenn es wirklich nur ausgedruckt ist. Und jetzt habe ich dann dem Verlag gesagt, macht ein halbes Jahr erstmal kein E-Book. Das kommt jetzt Ende des Monats als E-Book raus. Und als ich dann das damals durchgesucht habe und das alles irgendwie kompiliert habe, da die 2 Jahre, da habe ich schon festgestellt, dass die mit den meisten Likes nicht die geilsten Tweets sind. Also ehrlich nicht, weil die in der Zeit ganz gut funktionieren, im Moment, aber meistens so 3-4 Tage später schon schal sind. Und die richtig guten sind sowas wie, die Pandemie tut uns allen nicht gut. Weil das ist ehrlich gesagt, ist wirklich genau das.
Es tut uns allen nicht gut. Und es wird wahrscheinlich nochmal ein anderer Blick auf diese Zeit geworfen werden, wenn wir hier alle raus sind, wenn wir hoffentlich raus sind. Das ist ja die große Hoffnung. Als Audiobook würde ich dein Buch nochmal rausbringen, dass genau derjenige das auch einliest, der den Tweet geschrieben hat.
Oh, das ist aber sehr, sehr aufwendig, weil viele Leute, weiß ich gar nicht, wer das ist, da haben wir nur die Pseudonyme im Internet rausgefunden. Weiß gar nicht, wer das in Wirklichkeit war. Es blinkt jetzt hier die ganze Zeit. Warum blinkt das denn jetzt hier bei mir die ganze Zeit?
Wir haben lange nicht über Social Media geredet, weil ich so selten momentan drin bin. Ich finde, du hast mit deinem Buch, das habe ich schon mal in der Sendung gesagt, Twitter so ein bisschen beerdigt.
Ja,
ich finde,
das stimmt.
Buch ist meiner Meinung nach, das ist die Bibel von Twitter und jetzt ist auch Feierabend. Und das gleiche Gefühl habe ich. Ich mache zwar ab und zu noch mal was auf Instagram, aber es ist irgendwie, ist das alles durchgespielt.
Und es ist tatsächlich für mich auch vor allen Dingen innerlich beerdigt. Also seitdem ich das abgegeben habe, und das war wirklich so ein Abgeben, wie andere Leute wahrscheinlich ihre Diplomarbeiten abgeben oder so. Es fühlte sich wirklich an, wie was Schweres loswerden, wie so einen Rucksack mit Wackerstein irgendwie in die Weser schmeißen. Und seitdem ist es irgendwie, habe ich irgendwie...
Du bist auch nicht mehr so häufig, oder?
Ich bin total häufig da, aber ich habe irgendwie nicht mehr, bin nicht so emotionally attached mehr, wie vorher. Und es ist tatsächlich mir oft egal und ich wirklich total gemein. Ich time viele Sachen vorab. Also ich schreibe Dinge, wenn ich irgendwie mal Zeit habe und stelle ein, wann die veröffentlicht werden sollen. Und dann läuft das einfach irgendwie von sich aus, ohne dass ich irgendwie weiß, wann das kommt noch und auch nicht gucke, wie da einer drauf reagiert. Und ich habe es ab und zu schon mal abgegeben an Leute. Also ab und zu machen es auch andere Leute für mich.
Ein Freund, mit dem ich telefoniert habe, hat mir gesagt, und das war für mich irgendwie ich konnte es sehr gut verstehen. Er meinte, er geht momentan nicht auf Instagram, weil er es einfach nicht ab kann. Das ist eine Scheißzeit. Und die Leute, die allen gerade noch da zeigen wollen, wie gut es bei ihnen läuft oder was für eine gute Laune sie haben in ihren Stories, das will man einfach gerade nicht sehen. Ja. Ich kann auch gerade das nicht machen. Ich kann mir nicht irgendwelche Gags ausdenken oder sagen, hey Leute, guck mal hier, wir kochen hier gerade. Ich finde das schön, wenn Leute irgendwie eine gute Zeit haben. Aber all den Leuten, denen es nicht so gut geht, und das sind sehr, sehr viele gerade, zieht das einfach nur runter. Und ich muss auch sagen, ich habe auch keinen Bock mehr auf grinsende, lachende Fressen, die mir gerade erzählen wollen, ey Leute, alles geil, guck mal meine neuen Schuhe, derbe. Das kriege ich ein zu viel gerade. Das ist nicht gerade das richtige Medium.
Ja, und ich habe auch, das möchte ich jetzt einen Non-Menschen, ich möchte da keinen Namen nennen, aber ich habe in letzter Zeit sehr viele Insta-Stories gesehen, wo Leute sich irgendwie im Feinkostladen mal so einen dicken, fetten, schwarzen Trüffel geholt haben und das über irgendwelche Nudeln drüber gehobelt und so. Ganz ehrlich, mal ein kleines bisschen überlegen, was man da eigentlich öffentlich irgendwie rumpostet. Es ist nicht die Zeit, sich gerade Trüffel irgendwo drüber zu hobeln, wo es grundsätzlich, ich grundsätzlich das Trüffel-Game nicht verstehe. Und ich weiß, was das irgendwie, das ist so ein bisschen wie in den 90er Jahren Lachs oder so, wo man irgendwie denkt, das ist was mega Geiles. Ich finde das mega dekadent und irgendwie echt unpassend. Habe ich jetzt bei mehreren Leuten in der Insta-Story gesehen, ist wohl irgendwie gerade Trüffelzeit, die sich da irgendwie trüffelt über die Dinger, während irgendwelche Roadies zu Hause sitzen und irgendwie Hartz IV anmelden oder arbeitslos
generell
sind und
zum ganz Anklaufen. Vielen Leuten, vor allem ganz vielen Leuten, die sowieso wenig Geld haben, es schlecht geht und die natürlich auch Instagram haben und natürlich auch da gucken oder ähnliches. Grundsätzlich ist das alles kein gutes Gemeinschaftsgefühl. Ich werde auch aggressiv, wenn ich es mir angucke. Deswegen zieht man sich das zurück. Ich will ja die Menschen nicht hassen. Man will ja nicht so, das ist ja so, wenn man auch vor einem Vater ist, dann hat man dieses Grundgefühl, finde ich, von, wir sind alle verloren. Das kann man nicht vermitteln, weil man hat ein kleines Kind auf die Welt gebracht. Also ich muss das für mich sagen und ich habe keine Lust vor dem das Gefühl, wir sind alle, die Welt ist scheiße. Auch wenn ich das ganz, ganz oft fühle. Und wenn ich dann aber so sehe, Leute, die so komplett daneben, so wie alles ist geil, ertrage ich nicht. Mhm. Jan, was wollte ich noch loswerden? Ich habe Clubhouse, haben mir ganz viele Leute geschickt. Darüber müssen wir reden, ganz kurz. Über diese, das ist auch so eine Entwertung von Wichtigkeit von Journalismus, meiner Meinung nach. Um da jetzt doch mal kurz kritisch zu sein, warum? Ich finde dieses, alle labern mal kurz drauf los, ist nicht besonders schlau. Jetzt hat Klaas Meyer-Heuer von Spiegel TV sich mit den Abu Shakas Miris mit Flair irgendwie auf Clubhouse unterhalten und es ist eine reine Katastrophe. Keiner schneidet gut ab und grundsätzlich, wenn ich dann mal reinschalte bei irgendeinem Gespräch, es ist nie geil. Und ich weiß auch nicht, ob das der Sache irgendwie gut tut, ob er sich einen Gefallen hat, also Klaas Meyer-Heuer damit. Und grundsätzlich ist das alles eine wahnsinnig merkwürdige Spielwiese, die ganz viel Journalismus und auch Wichtigkeit von Sachen oder auch Ernsthaftigkeit so entwertet, finde ich.
Ja, es ist ohnehin so eine Sache, da muss man als Journalist, der vielleicht tolle Recherchen macht und jahrelang irgendwie an der Front kämpft und Mikrofone irgendwelchen gefährlichen Leuten im Amtsgericht Tiergarten unter die Nase hält, vielleicht mal so ein kleines bisschen Schritt zurück machen und überlegen, ob man tatsächlich in so einer Live-Situation, das ist ja Clubhouse, und so einer Live-Situation, wo man quasi in front of the camera performen muss, ob das eine Sache ist, die man wirklich kann. Ich habe bei Clubhouse schon von vielen Journalisten gehört, deren, ich sag mal, jahrelang mühsam aufgebautes Investigativ-Image relativ schnell in sich zusammengefallen ist, weil sie davor sich hingestammelt und gestottert haben, keinen geraden Satz rausbekommen haben und die Investigativfragen, die man dann beim schriftlichen Interview nochmal schön korrigieren kann, bevor der Redakteur dann nochmal drüber liest, wenn die dann so improvisiert mal so rauskommen, klingen die halt auch nur so ein Viertel so geil, wie später gedruckt in der FAZ. Also Journalisten, das bedeutet nicht, wenn man Journalist ist oder Journalistin ist, dass man auch gleichzeitig dann das geborene Talent ist, um vor der Kamera oder vor dem Mikrofon irgendwas vor sich hin zu performen, was einigermaßen vernünftig klingt. Das ist relativ selten, dass das gelingt. Habe ich mir bei der Bild-Zeitungs-Doku auch gedacht. Warum glauben die, dass das irgendwie auch dieses Bild-TV, warum glauben Journalisten, dass sie, wenn sie Journalisten sind, alle Medien beherrschen können? Das ist doch überhaupt nicht so. Wenn du ein toller Zeitungsjournalist bist, dann sei doch einfach ein toller Zeitungsjournalist. Warum willst du dann im fucking Fernsehen abhängen und dich da zum Affen machen? Es ist echt ziemlich lächerlich. Also Bild TV ist allgemein
ziemlich lächerlich. Ja, finde ich auch. Ich muss auch sagen, dass ich das aber auch bei Klaas Meyer-Heuer irgendwie merkwürdig finde, dass der auf einmal anfängt, irgendwie da jetzt dieses Gespräch zu suchen, vielleicht für die nächste Spiegel-Online-Doku, TV-Doku, keine Ahnung. Ja. Aber es ist so, man kommt nicht zu Wort und es ist auch so, wie die selber sich sehen, also sag ich mal, die Abu Shakas und die Miris und so, die denken, dass die irgendwas Besonderes sind, auch dadurch, das sind eigentlich Kriminelle, das ist nun mal so, die haben wahnsinnig viele Sachen, also, und es ist auch kein Kult, ich kann euch mal eine Doku empfehlen, die mir gerade empfohlen wurde, die ist von der ARD aus den 90ern, der Rotlichtprinz, über einen deutschen Zuhälter und Bordellbesitzer, ist sowas wie eine Spiegel-TV-Doku, bevor es Spiegel-TV gab, oder so, die gab's ja damals auch schon, und da geht's auch um diesen einen abgeschobenen, ich glaube von den Miris, diesen, ich weiß nicht, wie er heißt, der vor ein paar Tagen irgendwie das Land verlassen hat. Und es ist alles, was da gezeigt wird, nicht erstrebenswert und auch nicht, auch wenn man das ab und zu kultig und witzig findet, was dafür aber witzige Sachen abgehen. Es ist eigentlich nur ein tragisches Leben, was von diesem Typen, dessen Name mir entfallen ist, der vor ein paar Jahren gestorben ist und da gezeigt wird, der Rotlichtprinz gezeigt wird. Gibt's auf YouTube, der Rotlichtprinz, wie gesagt, die Doku. Und ich finde, dieses alles ist möglich, aber nichts Schlaues kommt dabei raus. Und diese ganzen Plattformen irgendwie, Ich glaube, ja, die Menschheit hat, wie gesagt, das hat neulich Hank Green gesagt, vielleicht werden die nächsten Generationen auf Social Media oder auf solche Plattformen gucken, wie man aufs Rauchen geguckt hat.
Ja, 100%. Unsere Kinder wachsen schon in dem Bewusstsein auf, dass erstmal ihre Eltern viel zu lange am Smartphone hängen und dass sie vor allen Dingen selber wissen, dass man da offensichtlich in sozialen Netzwerken dazu neigt, zu viel von sich preiszugeben. Also alle, ich sag mal, kleineren Menschen, die jetzt so im weitesten Sinne in meiner privaten Nähe sind, schlecht ausgedrückt. Also es ist
ja, ich weiß genau, was du meinst. Also, ist aber bei mir, bei meinen kleinen Menschen auch so, dass das auch wirklich komisch auch so, vor allem, das ist so bei Kindern, die noch sehr rein und sehr unschuldig sind, die gucken sich Menschen genau an. Und wenn man sich dann die Kinder genau anguckt und die Reaktion, die man bekommt, dann weiß man, dass da irgendwas nicht richtig ist, wenn man neben seinem Kind ist und dauernd aufs Handy guckt. Weil die Kinder eindeutig davon irritiert sind.
Wenn man so einen Rechtfertigungsdruck in sich spürt, wenn man das Gefühl hat, man muss jetzt den Kindern gerade irgendwas erklären, weil die einen so Fragen angucken, dann ist oft, hat man oft schon eine Kleinigkeit vielleicht ein bisschen übersehen oder sich nicht mehr so ganz unter Kontrolle mit dem, was man da so macht. Ich weiß noch, war da bei euch wahrscheinlich auch so, Rauchen im Auto, das war völlig normal. Als ich irgendwie 8, 9 Jahre alt war, da roch es manchmal im Auto merkwürdig und wenn dann irgendwie Fadi mal Schmacht hatte, dann naja und? So ist es halt. Und so ähnlich ist es mit dem Smartphone. Übrigens auch im Auto. Auch eine Geschichte, die ich immer wieder bei anderen mitbekomme. Bei mir
natürlich. Erzähl ich kurz eine persönliche Geschichte.
Ja, gerne.
Weil ich habe mit meiner Tochter einen Film geguckt, das Handy hat geklingelt. Ich bin rausgegangen und meinte zu ihr, guck mal ruhig weiter. Und der Film, das war das einzige Mal, wir gucken zusammen ab und zu Filme und ich bin wiedergekommen. 20 Minuten später, sie hat alleine den Film geguckt. Und nach dem Film war das Erste, was sie gesagt hat, aber nächstes Mal machst du dann Pause, oder? Das hat die einfach unheimlich getroffen, dass ich in dem Augenblick nicht mehr anwesend war. Ja. Das hat mich danach so getroffen, dass ich meine Tochter so getroffen habe. Ich will auch gar nicht jetzt so normalerweise halten wir sowas ja ein bisschen fern, aber das war so eine Sache, die mich wirklich, wo ich gemerkt habe, nee, das hat die getroffen, dass ich einfach rausgegangen bin, weil das jetzt wichtiger war. Ich hätte es auf lautlos schalten müssen, dann hätte ich das nicht mitbekommen und hätte danach zurückgerufen. Aber im Affekt bin ich rausgegangen und das war echt nicht geil. Ja. Weil ihr der Film wichtig war.
Ich kann das voll verstehen.
Daraus lernt man. Das ist,
und mit dir den Film zusammen sehen. Nicht nur den Film sehen, sondern auch gemeinsam. Gemeinsam was erleben.
Gemeinsam
darüber reden. Ja, das kann ich voll verstehen.
Und das zerreißt einen. Und das ist mir so im Gedächtnis geblieben, dass ich das für alle Fälle seitdem echt mache. Das war mir... Nichts trifft mich mehr. Wenn das irgendein Kumpel sagt, ist mir das scheißegal.
weil man selber weiß, wie man selber diese kleinen Momente, die eigentlich ja nicht sind, die so klein, kurz sind und eigentlich unbedeutend scheinen, wie sehr einem im Kopf selber so 5, 6, 7, manchmal 10 oder 20 solcher Momente herumschwören, wo man irgendwann mal enttäuscht wurde, nicht nur von den eigenen Eltern, sondern von Erwachsenen insgesamt.
Und als Kind bist du so aufmerksam. Ja, ja. Das steckt wie so ein Flock in deinem Kopf. Die merken sich Sachen, von denen du es nicht willst. Und leider gibt es nicht diese Nummer aus Man in Black, wo du so Sachen aus dem Gedächtnis löschen kannst.
Also das geht schon, das ist aber verboten in Deutschland.
Das ist aber verboten in Deutschland.
Ich hab so ein paar, tatsächlich so ein paar tolle Ausflüge gemacht in letzter Zeit. Ich habe nicht so Bock auf Spazieren gehen, aber ich bin irgendwie anders als vor einem Jahr. Wir sind schon ganz schön Pandemie erfahren. Wir haben schon mehrere Lockdowns hinter uns. Am Anfang waren wir alle so nervös und hibbelig, dann waren wir leichtsinnig.
Mir hat jemand geschrieben, er feiert gerade demnächst seinen zweiten Geburtstag im Lockdown, weil er Märzgeburtstag
hat. Hut ab. Ich feiere meinen 40. Geburtstag im Lockdown. In ein paar Tagen ist es soweit. Ich weiß gar nicht, was ich mache. Ich meine, ich mache ohnehin nichts eigentlich immer. Aber jetzt mache ich noch weniger als sonst. Ich mache so ein paar Ausflüge in letzter Zeit. Und ich habe das schon erzählt, ich war bei diesem Braunkohletag, überhaupt mir das angeguckt. Ich war jetzt wirklich mehrmals wie so ein alter Opa am Rhein. Ich habe auch auf Autobahnbrücken gestanden. Ich fand das wirklich faszinierend, sich diesen steigenden Rhein anzugucken. Und es ist wirklich, wer die Möglichkeit hat, im Rheinland wohnt und mal irgendwie, keine Ahnung, hat ein paar Stunden Zeit hat, der fährt mit dem Fahrrad raus und guckt sich das mal an, wie der Rhein über die Ufer tritt. Es ist wirklich was total, eine totale Urgewalt. Und es ist gerade wirklich ziemlich spektakulär, sich anzuschauen. Und irgendwie ist das was, auch so Tiere angucken. Ich weiß gar nicht, warum mir in letzter Zeit in Köln, wenn ich reinfahre in die Stadt, in Köln gibt es eine Eigenart, das ist vielleicht Neuköllner noch nicht bewusst, aber jetzt sage ich das mal, achtet mal drauf. In Köln sind vor vielen Jahrzehnten mal Papageien aus dem Zoo ausgebrochen. Und die haben sich in Köln in der freien Natur vervielfältigt. Und es gibt gewisse Parks in Köln, wo selbst im Winter grüne Papageien, teilweise mit roten, grün-roten Federn, riesengroße Viecher in den Bäumen hängen und die in Schwärmen über die Stadt ziehen, was auch toll zu
Köln ist. Aber kommen die gut durch die Zeit? Durch
diesen offensichtlich. Winter, ja? Die Papageien sind, also zum Beispiel in der wirklich direkt in der Kölner Innenstadt, auf einigen Parkanlagen ist es rappelvoll am Rathenauplatz gibt's auch Papageien. Und dann sitzt man da auf der Parkbank, guckt hoch und denkt so, Das sind ja Papageien. Ich habe letztens.
Und die können reden, ne? Viele.
Viele können sprechen, einige sprechen Kölsch tatsächlich.
Kölsch, wollte ich gerade sprechen, die Kölsch?
Ja. Die sagen, singen immer, singen verdammt lang her. Von Wolfgang Niedecken singen die immer.
Oder von den Black Fuzz irgendwelche Songs.
Ja, trink doch eine mit, stell
das ist so eine ganz
so
eigene
ein.
Szene. Da kann auch keine Indie-Szene in Berlin mithalten, die Papageien-Szene in Köln. Muss man ganz ehrlich, finde ich geil, sowas.
Ich hab zurzeit mit ein paar Mitgliedern meines Teams zu kämpfen, die neu in die Stadt gezogen sind, die Köln sehr hassen. Und ich bin in Köln seit 15 Jahren immer mehr oder weniger in Köln oder um Köln herum und habe mich irgendwie an diese unvollkommene Stadt gewöhnt und bin irgendwie... Ich weiß, bin ich nicht der Stadt verfallen, aber ich denke immer so, ja, eigentlich ist das eine ganz geile Stadt, hier zu sein, weil die ist so einigermaßen unprätentiös und nervt einen nicht. Und wenn man mal woanders hingehen möchte, nach Hamburg oder nach Berlin, fährt man dahin. Wenn man abgefuckt ist, fährt man wieder zurück nach Köln und alle lassen einen in Ruhe, wenn man möchte. Köln ja. ist so eine 2000 Jahre alte Balsam für die Seele Stadt. Und es tut mir total leid, dass Köln so gehasst wird von Leuten, die aus, keine Ahnung, aus Budapest oder aus Frankfurt oder aus Berlin, aus Wien oder aus Paris nach Köln kommen. Ich finde das total gemein eigentlich. Und ich habe am Anfang Köln auch so gehasst. Ich weiß das noch, bei 1 Live war ich damals. Und da haben die ganzen Kölner gesagt, nee, du musst ja in der Stadt bleiben. Das ist Köln. Du musst ja ein paar Jahre sein, dann gefällt es dir so richtig gut. Und dann hat es mir nie gefallen. Und jetzt auf einmal denke ich so, ey, lass Köln in Ruhe. Es ist schon keine schlechte Stadt.
Ey, ich vermisse das so, mal wieder einen Abend in Köln zu sein. Und das ist ja auch so eine Sache.
Es meinst du das ernst, auch, oder ist das ironisch jetzt
gemeint? Das ist der Luxus, den man hat, den wir auch gerne in der Sendung, die Stadt ist scheiße, die Stadt ist geil. Aber jetzt, nach einem Jahr Pandemie und als Musiker, fahrendes Volk, was ich bin, ja. ne, mit meinen Musikern, einfach mal wieder in Köln zu sein und dann auch generell über Städte zu lästern, aber sie trotzdem irgendwie auch faszinierend zu finden. Ich vermisse gerade jede deutsche Stadt, in der man irgendwie einen Abend verbringen kann. Ich möchte jetzt gerne in Kaiserslautern nach der Show in so einer Kneipe
nicht übertreiben.
Selbst in Kaiserslautern, wo ich ja mal auf dem Bökelberg war, habe mich jemand mitgenommen vor meinem Auftritt und ich habe noch nie so asoziale Menschen gesehen. Habe ich schon mal von allen. Ich habe gedacht, wenn ich rauskriege, ich bin Hamburger, fressen die mich auf. Wirklich kannibalismusmäßig. Das ist so eine hart, aber trotzdem würde ich eine Menge dafür geben, in irgendeiner fremden, auch deutschen Stadt. Das ist sowieso eine Frage, die man sich stellt. Was ist das Erste, was du machst, wenn diese Pandemie vorbei ist. Ey, ich will einfach nur ein bisschen rumfahren. Ich muss doch nicht mal irgendwie in die Malediven oder irgendwo hinfahren, von dem ich denke, das ist jetzt hier voll der Fancy. Ich würde auch gerne mal wieder ins Ausland, aber ich würde einfach wieder auf Tour fahren und in Heidelberg irgendwo durch eine Einkaufspassage gehen und mir einen Einwegrasierer kaufen, weil ich mitten auf Tour bin. Und das ist alles, was ich will. Ich möchte so in Karstadt gehen, in Trier und mich beraten lassen, was ich niemals in Berlin oder Hamburg machen lassen würde. Wegen einem Hemd. Das vermisse ich einfach. Das normale Leben.
In einem Karstadt wegen dem Hemd. Das habe ich noch nie gemacht.
Das Geilste auf Tour, du bist im Nightliner, kommst an, es ist 13 Uhr, wachst auf und dann, ja, um 17 Uhr ist Soundcheck, was machen wir denn noch? Ja, lass mal in die Stadt gehen, ich brauche neue Unterhosen. Dann gehst du mit deinem Keyboarder, mit Arne oder mit irgendjemand irgendwo hin und dann lässt dich beraten. Dann labert dich noch einer voll, mit dem quatschst du noch. Das ist voll eigentlich das schöne Leben.
Aber da habe ich leider absolut keinen Bock drauf, mich voll labern zu lassen.
Doch, wenn ich dann auf Tour bin, schalte ich in diesen Modus. Wenn ich unterwegs alleine mit meinem Hund bin im Wald oder sonst wo, da will ich einfach mal eine Ruhe haben. Ich bin Privatperson. Aber wenn ich auf Tour bin, dann freue ich mich total, ins Gespräch zu kommen. Wenn mir noch einer sagt, hier ein Kumpel von mir, noch eine Kneipe da, sage ich, gehe ich nicht hin. Aber generell.
Da haben wir noch nie drüber gesprochen, aber ist es bei dir auch so, dass du von den meisten deutschen Städten eigentlich so eine kleine Stadtkarte im Kopf hast? Dass du ungefähr weißt, wo der Bahnhof ist, dass du dich an so markante Ecken erinnern kannst. Seit ich angefangen habe, auf Tour zu gehen, wirklich vor 15 Jahren oder sowas, die ersten Touren gemacht habe, habe ich mir das irgendwie so angespart und weiß jetzt irgendwie, wie in Osnabrück der Bahnhof aussieht, wo irgendwie das Maredo früher mal war und auch so Städte, wo man normalerweise nie hinfährt, dass in Bielefeld hinterm Hauptbahnhof immer ein Spaßbad ist zum Beispiel, diese komische Alhambra-Therme da, wenn man mit dem Zug vorbeifährt, dass man vorne rausfährt nach Bielefeld, das immer ganz schön ist nach vorne raus, aber dass dann auch danach nicht mehr so viel kommt. Oder
ich liebe das alles. In Bremen dann nach einem Rollo kaufen gehen, da am Steintor.
Gibt's nur in Bremen.
Nur so eine Sachen zu machen, also so steht, ich finde das ganz, ganz toll. Ich kann das jetzt auch nicht mehr. Wenn man jetzt wieder daran gewöhnt ist, und das Jahr, dann kann man wieder sagen, ja, die sind ja komisch und darüber seine Witze machen. Grundsätzlich, das klingt jetzt so, aber liebe ich das, auf Tour zu gehen und jeden Tag in einer anderen Stadt zu sein und da rumzurennen, mir was anzugucken.
Und auch ein
Fremder zu sein.
Zu welcher Region in Deutschland hast du, obwohl du ja schon oft warst, nie so richtig einen Bezug bekommen?
Ja, am schwersten oder am längsten hat es gedauert tatsächlich so in Baden-Württemberg. Baden-Württemberg und auch so da hinten, also so Rheinland-Pfalz. Das war so, da habe ich am meisten Probleme gehabt und auch tatsächlich so ein bisschen so, so Freiburg war eine merkwürdige Stadt für mich am Anfang, obwohl das ganz viele ganz toll da finden. Aber es gab Städte, die haben länger gebraucht.
Ich denke immer bei Franken, dass ich das einfach nicht verstehe. So Würzburg, Fürth, Nürnberg, Erlangen.
Das war nee, Franken sind die besseren Bayern, sag ich jetzt mal.
Ja, das so ist ja sowieso. Das ja sowieso.
Aber die, also so in Nürnberg oder so, dieses stoische, das ist sehr norddeutsch auf bayerisch, finde ich so. Wenig Wort, es wird wenig geredet, man macht wenig, also es gibt wenig Interaktion, aber irgendwie sind alle zufrieden.
Nein, ich hab zu Baden-Württemberg und zu Stuttgart habe ich irgendwie ein Gefühl, aber zu Franken, da bin ich irgendwie, da sitze ich davor und weiß nicht, was ich denken soll. Deswegen habe ich immer so Schwierigkeiten und ich habe mich da mal in die Nässe, ich hatte glaube ich einen Auftritt in Nürnberg und einen in Fürth und habe ich das nicht verstanden, dass die beiden Städte irgendwie verfeindet sind, Nürnberg und Fürth, warum auch immer, und hab dann irgendwie mich mit so zwei, drei Kommentaren auf der Bühne völlig in die Nesseln gesetzt, hab hinterher bei Facebook dann irgendwie 80 Nachrichten bekommen von Leuten, die gesagt haben, das kannst du auf der Bühne nicht sagen, weil wir sind hier irgendwie gegen Fürth in Nürnberg oder umgekehrt.
Ja, ach immer dieser ganze Lokalpatriotismus ist auch wichtig, ist auch schön, aber naja. Was wollte ich gerade noch sagen, zu welcher Stadt ich noch... keine Ahnung. Ausland. Ich muss ganz ehrlich sagen, in der Schweiz, die ersten Jahre in der Schweiz ein Konzert spielen, wusste ich danach nicht, ob das Publikum jetzt glücklich oder genervt ist. Das hat eine lange Zeit gedauert. Ich finde das auch immer noch komisch in der Schweiz. Das ist, und das ohne dieses Klischee zu bedienen, aber teilweise ist da so eine emotionale Starre in den Menschen, meiner Meinung nach, wo ich nichts rauskriege. Ja, sind oft und mich hat mal eine Frau 2005 gefragt, ob ich noch Lust auf ein Bumsli hätte. Und das war... passiert mir ganz, ganz selten. Aber die hat Bumsli gesagt. Und ich schwöre das. Und das ist jetzt auch nicht hier irgendeine geile... Gott. Aber die hat
hattest du noch Lust auf ein Bumsli oder nicht?
Nee, wir mussten weiter nach Österreich.
Sonst gerne.
Aber die hat Bumsli gesagt. Und das war...
Was ist denn okay. Bumsli? Das ist wahrscheinlich irgendwie so eine lokale Käsespezialität.
Oder es war irgendein Gericht und ich habe gedacht, die wollte...
Kommst du,
ein Bumsli, das ist so überbackene Kartoffel.
Dann kommst du da rein, schön gewaschen in Strapse. Und dann ist dann
schon untenrum alles gewaschen, nochmal perfangen, schön sauber gemacht im Club und dann gibt es ein Bumsli. Und dann gibt es so eine überbackene Kartoffel, die gefüllt ist, so was weiß ich, mit Ramen.
Bumsli. Ey, schade, dass ich heute nicht über... Viele Leute haben sich gewünscht, dass ich kurz mal was über Ramen sage. Ich habe heute Ramen gemacht.
Hau raus.
Ich habe mir heute... Ramen besteht aus... Pass auf, ganz schnell. Ramen.
Ja, mach.
Ich hab wirklich gelernt. 5 Grundelemente. Element 1 ist die Brühe, relativ ungewürzt. Dann Element 2, Tare, die Würzpaste. Es kann sehr stark gewürzt sein. Element 3 sind die Beilagen. Also kannst du alles machen. Von Karotten, Pak Choi, Sprossen, bisschen Ei natürlich. Dann 4... ist das Öl. Das mache ich alles inzwischen selbst. Ich mache das Öl selbst. Schön.
Das Öl machst du auch selber?
Das Öl mache ich selber. Und dann 5, die Nudeln. Das ist ein bisschen schwierig, weil die Nudeln
in Deutschland... Wie machst du das Öl selber?
Du, ich mache einfach ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Frühlingszwiebeln, ein bisschen Chili. Nee, und dann mache ich Öl heiß, richtig heiß, so auf 200 Grad und kipp das dann, die Knoblauch, Frühlingszwiebeln und Chili in so ein Glas, Einwegglas und dann kipp ich da das heiße Öl rein, dann frittiert das so richtig schön durch, die ganzen Aromastoffe ziehen in das heiße Öl, lass das dann abkühlen und lass es schön im Kühlschrank stehen, hält ein halbes Jahr, mega lecker, mega lecker. Und wenn du dann erstmal machst du die Brühe und dann machst du da diese Würzpaste rein, habe ich heute ein Riesenglas, zeige ich dir gleich, ein Riesenglas gekocht mit Ingwer, Knoblauch, roter Miso-Paste, bisschen Reiswein, bisschen Sojasauce, bisschen Mirin, bisschen Salz und bisschen Rohrzucker, brauner Zucker. Und dann machst du das schön in die Brühe rein, dann die Beilagen drauf, schön Nudeln drauf und dann noch oben drüber so ein Esslöffel Öl. Mua, lecker, ist einfach lecker. Nudeln und die Suppe übrigens immer Huhn und Schwein. Immer Huhn und Schwein. Ja, und ich mache es inzwischen so, weil ich bin jetzt quasi fast Selbstversorger. Ich bin kurz davor, mir Hühner zuzulegen oder 2 Schweine.
Irgendwie, ich hätte auch so Bock auf Hühner.
Ja, aber der Hund, der
kann. Aber in meiner Wohnung hier, in der 4-Zimmer-Wohnung,
das ist irgendwie nicht gut. Kannst ein Hühnerzimmer einrichten, wo du die Tür zumachst, wenn du Ruhe haben willst, sind nur Hühner drin, die sich selbst versorgen, eine WG. Die sollen sich, pass auf, Deal, ihr liefert mir jeden Tag ein Ei und einer von euch muss einmal die Woche dran glauben und den Rest klärt ihr unter euch.
Mit Hühnern leben, ne?
Das könnte nach hier der Jakobsweg von Habe Kerkeling, Olli Schulz, ist er wirklich, mit Hühnern leben. Mein Leben mit 30 Hühnern in der 4-Zimmer-Wohnung.
Irgendwann gibt's dann die große Doku, ja, wie ich hier mit den Hühnern lebe. Nee,
du machst so ein Buch.
Wir machen heute noch, die großen fünf.
Wir machen die großen fünf noch und du hast eine tolle Liste.
Sondern unsere geschätzten Hörer, die uns immer wieder mit neuem Input versorgen, dem wir sehr dankbar sind. Wir sind eine Einheit, liebe Leute. Und deswegen hört ihr jetzt nochmal auf der Fidi und Bumsi-Liste euch das Lied Hit Him Where It Hurts von Paul Rudd an. Ist sein erster Song und ist auch schon 2 Jahre, ist gerade rausgekommen, 19.01.21. Finde ich mega geil. Hit Him Where It Hurts von Paul Rudd. Paul wird P-A-W und dann Rod geschrieben. Und da kommt wahrscheinlich noch mehr bald. Ich finde den Song grandios. Den packe ich noch auf die Fidi und Bumsi-Liste.
Ich wünsche mir einen Song von den Comedian Harmonists als A Cappella-Fan natürlich, ist ja klar. Und zwar, ich wollte, ich wäre ein Huhn. Das passt sehr schön zu deinem eventuell neuen Buchprojekt. Gesungen von den Comedian Harmonists, dann haben sie sich ja trennen müssen. Und dieses Lied, weil es ein absoluter Schlager-Superhit war in den 30er Jahren, wurde dann mitgenommen von den beiden Bands, die sich aus den Comedian Harmonists entwickelt haben. Nie wieder sind sie so erfolgreich gewesen wie vorher, als sie zusammen Musik gemacht haben, die jüdischen Sänger und die nicht-jüdischen Sänger. Und dann haben sie beide dieses Lied gesungen, was ich auf die Fidi und Bumsi Playlist tun möchte. Ich wollte, ich wäre ein Huhn. Ich hätte nicht viel zu tun. Ich legte jeden Tag ein Ei und sonntags auch mal zwei.
Und auch mal zwei, genau. Ja, so, und wir sind gleich wieder da mit den großen fünf. Wollen wir schon sagen? Nee, sagen wir
nicht. Sagen wir nicht. Bleibt dran. Es lohnt sich sehr hier bei Spotify, bei Fest und Flauschig. Ist der 7.2.2021.
Was für ein Wahnsinn.
Ja, und wer das nicht mehr hört, der hat, ist vielleicht auch schon eingeschlafen. Aufwachen! Aufwachen! Viele Leute schlafen. Aufwachen! Alarm! Alarm! Ey! Alarm!
Bis gleich.
Alarm! Gemein, ne?
Heute kannst du dich anmelden in deine Dinger, in deine Foren, da schreibst du irgendwas rein und dann geht es rum. Ja, und das ist halt die große Problematik, dass jeder Idiot kann sich da im Internet irgendwo über so einen Namen anmelden und kann da irgendeine Scheiße da reinschreiben, weil er zu Hause von der Frau auf die Ohren kriegt. Verstehst du? Und der kriegt dann noch Gehör.
Ja, das ist das Problem. Ist ein echter Pfälzer. Guck mal, zu solchen Leuten hast du keinen Draht. Mario Basler.
War bei uns in der Sendung, oder? Damals bei Schulz und Böhmermann?
Ja. Ich habe bis heute noch, der Anzug riecht bis heute noch nach Rauch.
Kannst du dich auch so schlecht, wollte ich dich mal fragen, ich weiß es nicht, woran es liegt, so schlecht an unsere Fernsehsendung erinnern?
Ja,
das war in so einem komischen Zeitraum,
ja.
Wo ich kann mich manchmal sagen, so Leute, wieso, die hast du doch mal interviewt. Ich kann mich und ich weiß nicht, woran es lag, aber ich will das mal kurz mit dir aufarbeiten, dass man sich so schwer daran erinnern kann. Kannst du dich noch an gewisse Folgen erinnern?
Nee, und es geht mir lustigerweise auch bei der anderen Sendung, die ich davor moderiert habe, geht mir das genauso. Ich kann mich da wirklich gar nicht mehr dran erinnern, erstmal weil es so lange her ist und weil es irgendwie so anstrengend war, also wirklich so anstrengend.
Aufregend war es auch, aber es war anstrengend, ja.
Dass ich das wahrscheinlich alles komplett verdrängt habe. Vielleicht ist es ein riesiges Trauma, was immer noch irgendwie als Sendung im Archiv vom ZDF rumliegt von uns. Ich kann mich auch an ganz wenig noch daran erinnern. Ich weiß noch, Christopher Lauer habe ich mal interviewt, der hat mich wahnsinnig genervt, weil die ganze Zeit geraucht hat. Das war aber noch davor. Dann habe ich mich... Hatten wir nicht auch...
Ich kann mich auch an ganz wenig
Bela
erinnern.
Bela und Rott, waren nicht auch Bela und Rott da?
Ja, das war aber noch mit meiner Vorgängerin.
Nee,
Bela ist Farin nicht gekommen, weil bei euch in der Sendung Alkohol und Rauch konsumiert wurde, also Zigaretten.
Ach so, ja, stimmt.
Und er hat dann kurzfristig abgesagt. Da waren alle genervt, sogar die anderen Bandmitglieder, glaube ich. Das ist schon so lange her. Aber die Sendung gibt's auch, glaube ich, nirgendwo. Ich finde das ja ganz gut, wenn es auch mal Sendungen nicht gerade überall
gibt. Weißt du, was ich gerade gemacht habe? Ich habe jetzt gerade mein altes alles über Deutschland, 10 Jahre altes Hörbuch. Da war die Frage, soll man das noch weiter auf den Markt bringen? Ich habe gesagt, nö, einfach danke, das war's, vielen Dank. Erledigt.
Finde ich auch gut. Ihr gehört nicht zu den stärksten Arbeiten.
Nee,
hab
also
ich dir schon mal gesagt.
Das Buch war ganz lustig. Das Hörbuch war auch ganz lustig. Aber es war halt, das ist 11 Jahre her, Alter. Das war, dass ich das hinbekomme, das Buch zu schreiben. Das ist ein absolutes Wunder gewesen.
Ja, ich kann auch über 11 Jahre alte Sachen sagen, dass das nicht alles allerbeste Arbeit ist.
Nee, also, war nicht das allerbeste, aber musste man alles mal machen, um besser zu werden. Nützt ja nichts.
Ich erinnere mich nur an dieses Buch besonders, weil das wurde mir in der Vorbereitung zu unserem Kennenlernen zugeschickt. Genau.
Und
das
war nämlich,
nicht
du hast gelesen,
Promo gemacht und dann, und ich habe es gelesen und dachte, was ist denn das für ein Spinner?
Und das war auch total gemeint, für das Buch Promo zu machen und irgendwelche vernünftigen Interviews zu führen. Weil man kann natürlich überhaupt nichts fragen. Es ging natürlich nur um Quatsch in den Interviews. Und nur so haben wir uns kennengelernt. Wenn das ein Buch gewesen wäre, wo ich eine tränenrührige Story erzählt hätte, die mir zu Herzen geht und wo ich mir die Leute berühren wollte, da hätten wir uns wahrscheinlich nie kennengelernt. Da hättest du irgendwie ernsthafte Fragen gestellt, hätten wir gemeinsam geweint und danach wäre uns das so peinlich gewesen, dass wir uns nie hätten wiedersehen wollen. Aber so Hast du mich hinterher, habe ich dich nach Hause gefahren? Nee, du hast mich noch zum Hotel gefahren.
Genau, zum Hotel, haben wir schon öfter erzählt. Ich habe in diesem halben Jahr, in der ich Schwangerschaftsvertretung für Patricia Pantel gemacht habe bei Enjoy, zwei Gäste gehabt. Einer warst du, der andere war Oliver Kalkofe. Da war ich noch ein bisschen aufgeregter, weil ich immer noch von dem eine VHS-Kassette besitze mit seinem Kalkofes Mattscheibe aus den 90er Jahren bei Premiere. Das war damals ein Heiligtum. Das wurde kopiert über mehrere Generationen hinweg. Das wird wahrscheinlich, ist verbuddelt immer noch in verschiedenen deutschen Feldern, weil das einfach ganz großartig und ein Visionär war Olli damals. Und ich habe 3 Flaschen Rotwein damals aus Privatgeld teuer gekauft. Und er hat sich die alle ganz kurz angeguckt und dann zur Seite gestellt und meinte, das ist ja alles Schrott hier. Und hat dann ein ganz tolles Interview aber gegeben. Mir wurde nämlich zugetragen, dass er ein Rotweinexperte ist.
Ja, dann kannst du natürlich nicht begeistern, weil er dann einfach die Sachen, die du so oberflächlich...
Ist wie wenn ich dachte so 14 Euro.
Wie wenn ich Musik aussuche und dir dann auf die Playlist packe, dann machst du, danke. Ja, interessant. Ich habe
nicht immer, Jan. Manchmal überrascht du mich auch. Da wollte ich dich ganz kurz fragen, wäre es okay, wenn ich mal wieder ein bisschen die säubere, die Fili und Bumsi-Playlist, zum Beispiel machen. So 3 Lieder hintereinander von Lena Meyer-Landrut, ob wir da dich mal ein bisschen säubern wollen? Ob wir da deine Launen, die du teilweise hier in dieser Sendung rausgelassen hast, wieder ein bisschen entschlacken wollen.
Bei mir sind die Texte wichtig und bei mir ist das gesagt, also ich sehe Songs immer im Kontext. Das ist immer angebunden an tagesaktuelle Geschehnisse. Oh, ich muss kurz niesen. Oh Gott.
Tja, das mit Lena Meyer-Landrut, das kannst du jetzt jedenfalls abschminken.
Ja, das ist leider wir dürfen, glaube ich, nicht aus juristischen Gründen über irgendwelche privaten Geschichten
Nee, ich will nur sagen, du kannst es dir abschminken, weil eine Zeit lang habe ich gedacht, was sich neckt, das liebt sich, ne?
Ich bin total verschossen in Lena Meyer-Landrut, aber auch weil ich sie bei Instagram eine Zeit lang sehr verfolgt habe, immer gedacht habe, ey Mädel, ey, komm mal klar, was soll denn der Kram? Und jetzt habe ich aber das Gefühl, sie ist eingekehrt in ihr inneres Ich. Sie ist da,
in
wo
den
sie
inneren gehört. Circle.
Ja, und deswegen fühlt sich das irgendwie, die Schwingungen stimmen irgendwie. Und deswegen bin ich da eigentlich ganz beruhigt und ganz fröhlich und freue mich ehrlich gesagt dafür, dass für sie, dass das irgendwie
dass sie ihr Glück gefunden hat. Genau, du musst dich verabschieden von Lena und ich von Laura. Weil ich glaube, Laura bleibt obwohl die hat auch, ich gucke mir die Stories immer noch mal ab und zu an, ganz selten, es interessiert mich nicht so wirklich, aber es ist nicht viel los. Sie sitzt alleine, Michi ist viel am Arbeiten, sie sitzt zu Hause vor dem Pool und filmt irgendwelche Sachen.
Was arbeitet Michi denn?
Keine Ahnung, Promo machen, Trump-Supporting oder so.
Ja, weiß ich nicht, ob das nicht irgendwie... Ich habe nur gesehen, dass ich habe Laura Müller tatsächlich diese Woche entfolgt bei Instagram. Habe ich schon mal in der Sendung erzählt, da stimmt es aber nicht. Jetzt stimmt es.
Ja, diesen Step kann ich nicht gehen.
Doch, ich habe es gemacht, weil ich diese Links zu diesem komischen Nazi-Verlag, wo irgendwelche merkwürdigen Pumpernickel da irgendwie promotet werden, das ist mir dann doch ein kleines bisschen too much, ey. Und komm mal echt klar, Laura Müller, weil das ist wirklich echt Nazi-Scheiße, ist wirklich richtig... Richtig scheiße.
Ja, es ist offensichtlich. Aber das ist auch so, wie gesagt, was denkt man denn wirklich, dass Laura Müller eine wichtige Instanz ist, von der man was anderes erwarten könnte?
Ja, man kann
das
zumindest
ist ein sehr junges Mädchen.
Also selbst von sehr jungen, dummen Mädchen, die irgendwie sich im Playboy aussehen,
kann man erwarten. Nee, hat mit Mädchen nichts zu tun. Nee. Einfach ein junger Mensch.
Aber kann man erwarten, dass sie nicht irgendwelche Nazi-Promotion machen? Also jetzt nicht irgendwie so ein bisschen Nazi, wo man nicht so ganz sicher ist, ob das Nazi, aber ganz sicher Nazi.
Nee,
es
ist ein offensichtlicher Verlag, der mit Verschwörungstheorien und mit rechten
Gedanken Geld verdient. Beobachtet oder zumindest entweder vom Verfassungsschutz beobachtet oder Verfassungsschutzmitarbeiter haben die Produkte von dem Verlag abonniert. Wahrscheinlich beides. So, komm, lass mal jetzt hier nicht die Stimmung runterziehen mit Laura Müllers Abstieg. Ihr Michael.
Jetzt kommt eure Lieblingsrubrik. Ja. Also alle untenrum freimachen, ins Bett legen, denn jetzt kommen sie für euch. Jetzt kommen. Jan, hast du den Trailer?
Ich habe es alles hier. Jetzt muss aber die Moderation noch stimmen, die Anmoderation. Mach mal die richtige Moderation.
Liebe Freunde und Freundinnen, hier ist der Klassiker. Hier sind die großen 5. Es geht heute um eine ganz besondere Kategorie. Von einem Hörer geschrieben, und zwar 5. Achso, soll ich noch nicht sagen?
Nein.
Hier kommt zuerst mal. Hier ist für euch.
Die großen 5. Definiert von Böhmermann und Schulz.
Ja. Ganz kurz, bevor du weiterredest, kann ich ganz kurz mal einmal eine Sache sagen, weil ich das hier gerade sehe. Ich möchte gerne die Firma Toffifee verklagen, weil ich habe im Rewe, war Toffifee im Angebot, 6 Stück für 5 Euro, 6 Packungen Toffifee. Und ich habe 2x6 davon gekauft und ich habe die alle aufgegessen in einer Woche. Und ich möchte Toffifee verklagen, dass es so lecker ist und so unverschämt günstig.
Ja, aber da verklebt ihr doch das Arschloch. Sorry, wenn ich das mal so direkt sage. Kann ich nicht so viel davon essen. Oh.
Sorry, jetzt.
Du atmest so eine Packung weg am Abend, ne?
Ey, komm. Aber weil ich weiß, dass ich vor Gericht Recht bekomme.
Wann hört das eigentlich mal auf bei uns beiden? Also ich rede ja schon lange von guter Ernährung, aber dass wir wirklich mal auch so, dass wir hier wirklich so Makrobioten werden in der Sendung.
Ich hätte heute von Ramen erzählt gerne, wie ich meine Brühe koche, was da alles drin ist.
Deine scheiß Ramen, Jan, ganz ehrlich. Das ist mal eine Sache, exotische Sache. Und dann beißt du dich da so dran fest, ey, wirklich in diesen Ramen.
Das ist, ich habe das in einem Ramenbuch gelesen, in Japan ist die Küche total streng reglementiert. Da darf man überhaupt nichts machen. Ansonsten kommt der Bundesküchenminister in Japan und schneidet dir den Pimmel ab, wenn du irgendwas falsch machst. Nur Ramen ist das einzige Gericht, erzählt man sich hier bei uns im Westen, was der Japaner, wo der Japaner aus sich herausgehen kann kulinarisch. Und deswegen habe ich mich da so rein verliebt und deswegen will ich da rumexperimentieren, weil ich auch gerne aus mir rausgehe und außerhalb von Ramen auch mich sehr streng an Regeln halte. Deswegen passt das sehr gut zu mir. Und deswegen, ich würde gerne mal eine Ramen-Spezialsendung machen, aber du möchtest das ja nicht. Du findest es uninteressant.
Das fällt aus dem Rahmen, finde ich, Jan. Das fällt völlig aus dem Rahmen.
Die großen
können wir
fünf,
ja. Können wir enger. Wir machen jetzt, weil einer geschrieben hat, ein Hörer, schon vor längerem.
Ja.
Und, die großen fünf Kontakte, also die großen fünf Kontakte, die uns zu, sagen wir mal, die wir gerne privat hätten, zu beruflichen, also zu Leuten, die uns irgendwas bringen würden. Ich habe so schön gesagt.
Genau, die großen fünf vorteilhaften Kontakte. Und nicht nur im Konjunktiv, die man gerne hätte, sondern die man haben sollte, würde ich fast sagen. Die großen fünf vorteilhaften Kontakte. Mit wem lohnt es sich, Kontakt zu halten, öfter mal zu grüßen, Hallo zu sagen, weil es ganz praktische Vorteile im Leben bringt. Die großen fünf vorteilhaften Kontakte. Das ist
die. Ich fange mal an mit den großen fünf. Ich fange mit einer Kindheitserinnerung an. Ich hatte, mein Uropa Karl, der hatte tatsächlich Kontakte in den Zoo, Hagenbecks Tierpark. Er kannte jemanden, der hieß Schorsch, und wir durften immer umsonst in den Zoo. Ich hätte so gerne, das war für mich so mega beeindruckend, dass wir nicht durch den Haupteingang gegangen sind, durch einen Seiteneingang. Erstmal, wo die Pfleger waren, wo viel Heu war, wo wirklich nur Mitarbeiter waren, und von da aus über diesen Platz bin ich dann tatsächlich in den Zoo reingekommen. Und das erste Mal war ich mit meinem Opa da und der hat mir den Typen vorgestellt. Und dann meinst du, fragst jetzt ab jetzt immer hier, ob Schorsch da ist, kommst du immer umsonst rein. Ich habe meine Eltern nicht weit entfernt gewohnt, im Gazellenkamp gewohnt. Das ist ein Stelling, wo auch Hagenbecks Tierpark ist. Und dann durfte ich von da aus, also mehrere Jahre hinweg, bis Schorsch irgendwann nicht mehr da gearbeitet hat, immer umsonst Hagenbecks Tierpark rein und habe auch Klassenkameraden mitgenommen. Und es war einfach so ein, wahrscheinlich ist es natürlich eine verklärte Kindheitserinnerung, so ein Thrill für mich zu sagen, hey, habt ihr Bock auf Zoo? Lass mal kurz eine halbe Stunde rein. Und manchmal sind wir auch nur kurz rein, haben uns ein Eis geholt und ich bin wieder raus. Und sowas fehlt mir, um auch bei meiner Tochter zu punkten, generell bei den Kindern zu punkten, zu sagen, hey, habt ihr Bock auf Zoo? Ich kenne da jemanden. Eine ganz einfache, rudimentäre, coole Sache.
Ah, das Zoo, ist ja mega
Mitarbeiter
geil.
Im Zoo, der ihn umsonst reinlässt.
Aber hast du so nah am Zoo gewohnt, dass du ab und zu mal, wenn der Wind richtig stand, auch den Zoo gerochen hast?
Tatsächlich waren es 10 Minuten Fußweg höchstens, aber ich habe ihn nicht wirklich gerochen. Wenn man außen vorbei ist, hat man ab und zu mal so ein Kamel gerochen oder so, aber nicht bis nach Hause. Nee.
Es ist tatsächlich bei mir auf Platz 5 eine ganz ähnliche Geschichte. Bei mir ist es nämlich, es ist immer gut, jemanden zu kennen, der auf der Kirmes arbeitet. Immer gut, Schausteller zu kennen.
Oh ja.
Habe ich öfter schon mal erzählt, dass es immer wieder rotierende Schaustellerkinder bei uns in Bremen-Nord in der Klasse gab und es immer gut war, wenn dann der Jahrmarkt in der Stadt war, dass man immer wusste, wo man mal Hallo sagen kann und gab es das Eis mal ein bisschen größer oder manchmal auch was umsonst. Oder es gab mal eine Bratwurst, wenn man mit denjenigen dann noch irgendwie rumgelaufen ist. Immer noch, lustigerweise halten die Kontakte bis heute zumindest so lose, dass ich immer noch weiß, wo ich die Wagen finde. Und es sind echt so 3-4 verschiedene. Übrigens würde ich in diese Kategorie auch mit reinziehen, die Kinder von Restaurantbesitzern oder überhaupt Restaurantbesitzer, die man kennt, wo man dann immer mal hingehen kann und weiß, da kommt ein Schlag extra Gyros drauf. Ein Klassenkamerad von mir, dessen Vater hatte ein griechisches Restaurant und da kaufe ich immer noch mein Souvlaki, wenn ich in Bremen-Nord bin heute.
Kann ich gut nachvollziehen. Finde ich auch richtig gut.
Aber Kirmes und Schausteller immer gut.
Weil Kirmes ist super. Und dann auch umsonst, vielleicht kriegst du so einen Chip in die Hand gerückt. Ja. Hier kannst du umsonst fahren, ganzen Tag heute.
Sehr vorteilhafter Kontakt, beides. Zoo, aber auch Kirmes.
Platz 4 bei mir. Ich würde jetzt gerade in dieser Situation jemanden kennen, der im Wellness- und Saunabereich arbeitet und mir ab und zu mal die Sauna aufschließt. Ein Typen, der sagt, hier, das ist mein Sauna-Wellness-Bereich. Das wäre cool, damit man mal in die Sauna kann. Das vermisse ich diesen Winter tatsächlich, so einfach mal so völlig durchgeschwitzt raus ins Kalte zu gehen. Ich hätte gerne einen Kontakt zu so einem Wellness- und Saunatypen. Ja, der sagt, hier, kann ich alles benutzen, ist momentan keiner da.
Ja, aber der aufschließt und einen reinlässt, weil ich muss ehrlich sagen, ich war seit 15 Jahren nicht mehr in der öffentlichen Sauna, weil die Leute einfach nicht überfordern möchte mit meinem Oberkörper.
Aber wie geil wäre, einer, der jetzt sagt, hier kannst schwimmen, kannst in die Sauna, gibst mir einen Schlüssel danach wieder, wäre total. Das sind hier, wie gesagt, alles Sehnsüchte von zwei kleinen Moderatoren, die in diesen großen fünf, ich würde es cool finden, jetzt so einen Buddy zu haben, der sagt, hier heute Abend kannst du rein,
wenn du willst. Machen die nicht in Saunabetrieben oder in diesen Wellness-Thermen, machen die da jetzt nicht gerade irgendwie großes, einmal groß sauber, einmal Wasser ablassen, einmal unten sauber machen und wieder Wasser rein und so. Ist doch jetzt die GD.
Ja, aber doch nicht ein Jahr lang. Die haben seit einem Jahr, also das haben die wahrscheinlich alle schon mal gemacht.
Ja, weiß ich nicht. Bei mir auf Platz 4 der großen 5 vorteilhaften Kontakte ist das Sicherheitsgeschäft. Und das meine ich sowohl in Richtung das dunkle Sicherheitsgeschäft, also Leute, die niemals aufgrund ihres Vorstrafenregisters in der Polizei aufgenommen worden wären, aber auch das Polizeisicherheitsgeschäft. Da bin ich ja mit aufgewachsen und ich habe das immer als sehr vorteilhaften Kontakt erfahren. Ich bin oft auf Wachen gewesen, habe irgendwie oft bei Polizeiübungen mitgemacht, als, habe ich auch öfter schon mal erzählt, als Junge, der im Wald gesucht, mich haben mal 200 Schaften im Wald gesucht. Da musste ich mich verstecken. Wirklich? Wirklich wahr, ich wurde mitgenommen.
Weil du, genau, ach so, als Trainingsopfer.
Ja, ich war mal bei einer Polizeiübung.
Du warst Trainingsopfer.
Mein Vater hat gesagt, mein Sohn, der macht das. Der kann 5 Stunden still sein.
Und dann musste ich, bin ich im Mannschaftswagen mitgefahren und dann haben wir da irgendwie in der Nähe von Bremen, haben mich dann 200 Schaften gesucht und ich musste mich zweimal verstecken und einmal, und dann habe ich mich beim zweiten Mal in einer alten Scheune in einem Heuschuber versteckt, unter Heu, und konnte dann durch so wirklich wie so eine Michel aus Lönneberger Erinnerung, durch so einen Spalt in den Brettern sehen, wie die Polizeibeamten mit diesen Stöcken da langgelaufen sind und sogar irgendwie auf den Bäumen nach oben geguckt haben, ob ich da eventuell bin. Was da für
das ist mega aufregend gewesen.
Das war mega aufregend. Ich weiß auch noch, wie ich dann gefunden wurde und so. Das fand ich immer cool. Ich fand immer Kontakte dahin praktisch und irgendwie. Aber es ist heute in alle Richtungen, also auch in das andere Sicherheitsgewerbe.
Also dein Platz 4 ist sozusagen
Sicherheitsgeschäft. Polizei oder auch Sicherheitsgeschäft, wenn man einen Türsteher kennt, habe ich irgendwie auch immer einen guten Draht zu. Also ich bin tendenziell angezogen von Leuten, die genauso autoritär drauf sind wie ich.
Sehr gut. Mein Platz 3, ich hätte gerne Kontakt zum Lebensmittelabteilungsleiter vom KDW oder einer anderen großen Schlemmermeile. Einer, der sagt, hier sind neue Produkte, Olli. Das würde ich dir aber, hier, das ist mit Trüffel gefüllt und das ist außer
außen Trüffel mit Trüffel gefüllt.
Trüffel, hier, wir haben so das Trüffel mit Trüffel gefüllt und außen mit gebratenem Speck ummantelt und dann ist da noch, also jemand, der sagt, dass die geilen neuen Produkte da sind, lass ich dir mal zukommen. Jemand, der auf meinen Geschmack großen Wert legt und dann auch darüber hinaus entscheidet, wenn es mir schmeckt oder nicht, wie viel er davon einkauft. Und am besten von sowas wie vom Schlemmerparadies oder Frische Paradies heißt das hier in Berlin. Das ist ein sehr konspirativer Treff, sehr teuer auch, aber es gibt wahnsinnig leckere Sachen. Und da hätte ich gerne Kontakte zu Lebensmittelabteilungsleiter oder Teilerin, Lebensmittelabteilerin.
Abteilungsleiterin.
Abteilungsleiterin, genau. Die sagt, hier Olli, komm mal vorbei, gib neue Joghurts.
Und du sollst dann testen, welche gut sind und dann wird daraufhin dann eingekauft.
Na, dass ich die auf alle Fälle immer ganz, diese Produkte, die immer schnell weg sind, dass ich die auf alle Fälle
First kriege. First Eater.
Ich habe dir was zurückgelegt, Olli.
Oh, nicht. Ich weiß noch, worauf du stehst.
Ich habe dir was zurückgelegt.
Ja, genau. Aber was ist dann das Gegengeschäft? Solche Kontakte hat man ja meistens nur, weil du da mal eine Konzertkarte organisieren musst für irgendwie Bosse.
Richtig. Tatsächlich ist es oft so, dass Leute einem was wiedergeben, wenn man sie irgendwo reingelassen hat beim Konzert und dann denkt man, warum fragst du nicht über meine Karten? Ich bin ja auch Musiker. Aber oft auch Aki Bosse zum Beispiel. Ja. Gab einige Leute schon, wenn du mich bei Aki Bosse reinlässt, tatsächlich, bei Aki Bosse,
wenn du das gerade sagst,
wenn du mich da reinlässt, dann mache ich das noch für dich oder so. Hm.
Bei mir auf Platz 3 der großen 5 vorteilhaften Kontakte, die ich gerne hätte, vor allem Barack Obama. Dass ich einfach mal anrufen kann. Dass ich einfach mal anrufen kann und mal fragen kann, pass mal auf folgende Geschichte. Ich möchte jetzt mit Olli hier irgendwie die große 5-Liste machen. Hast du Vorschläge? Dass ich einfach so einen Freund habe, der schon alles erlebt hat. Weil das Krasse ist an so Typen, die wirklich so einmal so mega abgegangen sind, dass dem wirklich, glaube ich, nichts aus der Ruhe bringen kann. Und das ist, muss ich gestehen, öfter mal in meinem Leben Situationen, wo ich schon mal so Ratschläge brauche. Die hole ich mir von vielen Leuten da mal ein, aber einer, von dem ich weiß, dass er alles das schon erlebt hat, wo ich blind sagen kann, egal was ist, der hat das schon mal dreimal schlimmer erlebt.
Und da kommt die enttäuschende Erkenntnis, dass sich Obama, seit er nicht mehr Präsident ist, null für Politik interessiert, genau, sondern so ein Nerd geworden ist,
nur der Büro
braucht und irgendwie Metal-Dokus auf YouTube guckt. Und sagt, ey, ich habe das Ding jetzt einmal gemacht, fand ich cool, hatte ich Bock drauf. Früher habe ich auch Drachenfliegen gemacht, ich habe auch das gemacht, ich wollte Präsi werden, aber jetzt will einfach noch chillen.
Ey, oder dass er einfach ein unausstehliches Arschloch ist. Und zwar so ein richtig schlimmes Narzisst mit Bildern von sich an der Wand. Wo immer dann auch immer zeigt, was er gerade Tolles für ein Gedicht geschrieben hat.
Aber so ganz, ja, das hat er ja mehr gezeigt in seinem Job, ja.
Nee, aber dass man denkt es bei ihm nicht. Man denkt, es ist ein feiner Typ und so, den man mal anrufen kann und der einem ruhig und schön wohlartikuliert Lebensratschläge geben kann, die für immer in die Gehirne zementiert werden. Aber er ist dann zu Hause, er malt zum Beispiel, ich will jetzt malen, ich mache jetzt Kunst und guck mal hier, und ist das nicht toll? Und dann stehst du davon und denkst, Barack, aber ja. Eigentlich habe ich mir das anders vorgestellt. Aber trotzdem, ich hätte ihn gern als Kontakt einfach mal so, dass ich ihn anrufen kann. Ich würde ihn auch nicht einspeichern in meinem iPhone auf VIP, sondern irgendwo, dass ich nicht so oft anrufe. Aber ab und zu würde ich mich mal melden bei ihm.
Sehr gut.
Wenn jemand einen Draht...
Kann ich gut nachvollziehen, ja. Hätte ich auch gerne als Kontakt einfach so, um damit anzugeben. Auf Platz 2 bei mir, ich würde gerne eine von den Bedienungen von der kleinen Pause in der Schanze kennen. Da gibt's die besten Pommes und man muss ewig lange anstehen, weil sich das irgendwann rausgesprochen hat. Ich wäre gerne mit einem von den... Damen, von diesen forschen, schlecht gelaunten Imbissdamen befreundet, dass ich mir die Pommes ohne Anstellen einfach abholen könnte. Dass da einer erkennen würde, dass ich doch irgendwie eine Hamburger Persönlichkeit bin, ohne dass ich da, weil seitdem kann ich diese Pommes nicht mehr holen, weil es ist immer voll. Man muss immer lange anstehen. Ich hätte gerne Kontakt zu einer der Bedienungen. Mir egal. Und wenn es einmal auch dafür mit Küssen und so, würde ich auch alles machen, wenn ich dafür die Pommes immer irgendwie schneller kriegen würde.
Ah, okay. Kann ich gar nicht nachvollziehen.
Ganz, ganz einfach gewesen. Ja. Ja.
Bei mir auf Platz 2 der großen 5 vorteilhaften Kontakte ist die Pförtnerin. Und das ist tatsächlich so, das ist gar nicht irgendwie strategisch, sondern es ist irgendwie, war das immer in allen neuen Arbeitsstätten, an denen ich war, waren das immer die Menschen, weil ich immer Arschlochschichten gemacht habe. Ich musste immer ganz früh arbeiten oder ganz spät arbeiten, wo niemand im Laden war, außer der Pförtner. Und da habe ich immer beim Pförtner, bei Radio Bremen früher, war das, Namen sage ich jetzt nicht, aber ich kenne sogar noch die Namen von den 5 Leuten, die da immer durchrotiert sind und weiß auch, wer die schlimmen Schichten bekommen hat. Und es war immer, waren eigentlich immer die ersten Mitarbeiter, mit denen ich mich gut verstanden habe. Und das hat sich eigentlich immer, war immer eine gute Idee, sich mit den Pförtnern gut zu verstehen. Weil die haben auch immer gesagt, pass mal auf, hier, der und der und der ist noch da. Also wenn du wichsen willst im Studio, warte nochmal 2 Stunden.
Oder so. Oh, wieder, kennst du noch den Pförtner? Ich war ja früher bei Radio 1, als wir da waren. Der sah genauso aus wie Henrik M. Bruder. Ja, weiß ich noch. Es gab, der ist jetzt inzwischen nicht mehr da. Er sah 1:1 aus wie Henrik M. Bruder.
Es war und
der
auch,
war auch genauso streng.
Es war auch Henrik M. Bruder zum Teil. Also als Ken Jebsen da rausgeflogen ist, bin ich mir ziemlich sicher, dass er 4 Wochen auf
Henrik M. Bruder gearbeitet hat, ob er nochmal wiederkommt, ob er gearbeitet hat als Pförtner, um sicherzugehen, dass Ken
Jebsen aber es jetzt ist letztlich, raus ist. Es hat so ein bisschen was von meinem Platz 4, also mit dem Sicherheitsgeschäft, aber ein Pförtner oder eine Pförtnerin ist noch viel mehr als Sicherheit. Es ist auch Vertrauen, es ist aber auch Allmacht, völlig unbeschränkt, unkontrollierte Allmacht. Und es ist, also wenn du den Pförtner kennst oder die Pförtnerin kennst, genauso eigentlich auch Hausmeister oder Hausmeisterin, ist auch immer gut, aber Pförtner ist so ein bisschen besser, weil ein Pförtner hat die Macht ohne die Verantwortung. Ja, der Hausmeister, stimmt. Wenn da was kaputt geht, dann weiß er, scheiße, muss ich selber machen. Der Pförtner ruft den Hausmeister. Der Pförtner ist eigentlich verantwortungsmäßig... Okay,
ist ein Wandler zwischen den Welten.
Der Pförtner ist beim Schach eigentlich die Dame.
Finde ich gut, ja. Kann ich gut verstehen.
Nee.
Kommen wir.
Doch, der Hausmeister ist beim Schach, sag ich mal. Nein, der Hausmeister ist der Hausmeister ist der Läufer. Der Pförtner ist die Dame. Der Pförtner ist die Dame beim Schach.
Der Moderator ist der König.
Nein, der Moderator ist ein Bauer. Der König ist der Intendant oder die Intendantin. Stimmt,
ja.
Er kann sich nicht bewegen, aber wenn er weg ist, ist scheiße.
Dann geht gar nichts mehr. Kommen wir zum Platz 1, der größten Kontakte, die wir gerne hätten, weil sie uns irgendwas bringen. Ich hätte gerne einen guten Freund oder einen Bekannten beim Autoverleih. Eigentlich wollte ich Polizei nehmen, aber hast du ja schon genommen. Deswegen Autoverleih. Einer sagt, Olli, der 7er wird eine Woche nicht gebraucht. Du fährst doch so gerne im Osten durch die Gegend mit Brandenburg. Wahllos über Landstraßen. Nimm ihn dir, schnapp ihn dir. Geile Anlage drin. Völlig in Ordnung. Bring ihn wieder. Tank ihn nur voll. Brauchst keine Mietgebühren zahlen. Mach keine Scheiße mit dem Wagen. So ein Typen, der mir, weil es ist nun mal so, ich fahre unheimlich gerne Auto, hast du selber, ich miete mir ab und zu Autos und fahre blöd in der Gegend rum, weil ich keinen eigenen Wagen mehr besitze. Und wenn ich da einen hätte, das würde mir A, Geld sparen und zweitens wahrscheinlich den Vorteil bringen, dass ich gute Autos fahren könnte. Und das wäre für mich jetzt privat, es ist ja hier eine private kleine Sendung, das Allerschönste, jemanden zu kennen, der das für mich machen könnte.
Ja. Das kann ich.
Also Autos organisieren.
Kann ich verstehen. Ich bin ja auf der Suche nach einem Eigentum, Autoeigentum. Deswegen ich bin nicht so ein Mietwagen-Freak. Also eher, also ich habe allein immer dieses Führerschein vorzeigen, Kreditkarte hinlegen und dann immer das Kontrolle rumlaufen um den Wagen und so. Das ist mir immer zu anstrengend. Habe ich keinen Bock drauf.
Eine der schlimmsten Sachen ist, wenn man sich einen Mietwagen holt, egal bei Eurocar, bei Sex oder was es noch alles gibt, du stehst da, schiebst den Führerschein rüber und die Frau oder der Typ schaut 10 Minuten auf den Monitor und du musst da so stehen und du weißt nicht, was passiert jetzt, bis du diesen Wagen kriegst. Dieses endlose Warten, das wurde bis heute nicht behoben.
Ja.
Bei mir okay, das war mein Platz 1. Dein Platz 1, ja, der großen Kontakte, die du gerne hättest, weil sie dich privat weiterbringen würden.
Es ist tatsächlich der Filial- oder Schichtleiter bei McDonald's. Ich habe ja, weil ich, und zwar folgendes, ich hatte letztens das Problem, ich wollte mir, es gab letztens, ach, was war das nochmal? Das war, weil ich, jetzt habe ich es wieder vergessen, weil es so scheiße war. Das war
McRib mit Senfsoße.
Nein, es war irgendeine komische Aktionsspezialität und die war so scheiße kalt. Ich habe mich so geärgert. Ich stand da wirklich mit dem Fahrrad durch den McDrive gefahren, was übrigens erst seit kurzem erlaubt ist. Aber nur, ich bin mit dem Fahrrad durch den McDrive gefahren. Es ist seit kurzem erst erlaubt und dann war die Sache, da war irgendwie so ein Aktionsding, irgendeine Curly Fry Chicken. Nee, ach, ich weiß es. Chili Cheese Chicken. Chicken McNuggets.
Chili Cheese
Signature. Scharfe Chicken McNuggets. Ich hab gesagt, Alter, wie geil. Geile Idee. Nach 40 Jahren.
Ja, gibt's Neues bei McDonald's.
Ja, so genau. Und dann hab ich gedacht, das probier ich mal aus. Und dann habe ich wirklich so eine Packung bekommen, die irgendwie das letzte Mal die Wärmelampe vor 7 Tagen gesehen hat. Die war wirklich so eiskalt. Mhm. Und wenn ich einen Filialleiter und einen Schichtleiter kennen würde und auch wüsste, dass der vielleicht sogar über eine App, dass ich mehrere kennen würde in der Stadt und ich könnte immer gucken, wo ist derjenige, den ich kenne, auf der App, dann würde ich da auch direkt hinfahren, weil ich möchte gerne gerade Aktionsware oder wenn ich mal nachts, ich bestelle bei McDonald's, habe ich schon mal erzählt. Ich weiß genau, nach 23 Uhr brauchst du nicht einen Hamburger Royal TS mit Hamburger Royal TS bestellen. Vergiss oder einen Hamburger Royal mit Käse. Da bestellst du die Standards. Also Hamburger, Cheeseburger, Big Mac, allen Big Mac auch schon schwierig. Hamburger, Cheeseburger, kein Problem. Aber alles Extravagante ab 11 Uhr, macht man nicht. Aber wenn ich jetzt einen Filialleiter kennen würde, der mir die Aktionsware wirklich heiß dann geben würde und auch mal vielleicht mein extra Chicken McNugget mal extra reintun. Ist dir das schon mal passiert, dass mein Chicken McNugget extra drin war?
Chicken McNugget extra. Einer zu viel. Nein,
noch nie passiert. Es ist mir öfter schon mal ein Curly Fries in den normalen Pommes reingerutscht. Oder andersrum. Aber ich hatte noch nie ein Chicken McNugget
zu viel. Doch, hatte ich schon.
Nein, hatte ich noch nie.
Ich zähle nämlich immer nach.
Ich zähle auch immer nach. Ich traue denen sowieso nicht. Und deswegen möchte ich jemanden kennen, der Filialleiter ist, Schichtleiter, gerne freundlich und gerne auch bereit, sich für geringe Gegenleistung korrupt mir gegenüber zu verhalten. Also einfach.
Um mal einen mehr reinzumachen. Wieder mal für euch heute hier die fulminanten
großen 5, definiert von Böhmermann und Schulz.
Ich habe zu viel Toffifee gegessen. Ich habe jetzt wirklich 12 Packungen Toffifee aufgegessen diese Woche. 12.
12 Stück.
Ja. In mir sind mehr Haselnüsse drin als in dem Glas Nutella.
Ich bin richtig müde, Jan. Ich habe einen guten Rhythmus gerade. Es ist 21:15, Freitagabend, die Sendung ist vorbei. Mhm. Ich lese jetzt noch ein paar Seiten in meinem Buch, was ich mir gerade gekauft habe.
Ein Leben an der Seite von Thomas Bernhard, ein Rapport.
Genau, geschrieben von seinem Bruder, von Peter Fabian. Ich weiß nicht, hast du jemals was von Thomas Bernhard gelesen?
Ja, also so ein bisschen, aber ich...
Ich sag's dir ganz ehrlich, ich bin 1995 oder 96 über Dirk von Lozo, der in meiner Küche saß und aber meine Mitbewohnerin besucht hat und darauf gestoßen, dass er geschwärmt hat über Thomas Bernhard. Daraufhin habe ich mir Thomas Bernhard Auslöschung gekauft. Es ist wirklich, also es ist ein besonderer Schriftsteller, der aber auch wahnsinnig an deinen Nerven zieht. Zerrt. Ich war damals nicht bereit dafür. Ich habe gespaltene Gefühle zu Thomas Bernhard. Ich habe mit diesem Buch angefangen. Es ist halt sein Bruder, der sein ganzes Leben diesem exzentrischen, sehr kranken und schwermütigen Bruder sein Leben gewidmet hat und seinen Nachlass verwaltet. Und es ist so doch herzlich geschrieben und betrachtet Thomas Bernhard mal von einer ganz anderen Seite. Ich muss ganz ehrlich sagen, wie gesagt, so richtig warm wurde ich mit ihm nie. Ich fühlte mich aber unter Druck gesetzt, weil ich dachte, wenn Dirk das geil findet, dann muss das ja geil sein und so. Aber ich war damals einfach noch viel zu sehr in ganz anderen Sphären, so Punkrock und so. Jetzt inzwischen finde ich Thomas Bernhard sehr faszinierend und dieses Buch von seinem Bruder, was gerade rausgekommen ist, kann ich jedem ans Herz legen, der so ein bisschen über das Leben von ihm erfahren will. Genau, das ist noch ein kleiner Buchtipp gewesen. Das war's, glaube ich, für diese Woche,
oder? Das war Fest und Flauschig für Sonntag, den 7. Februar 2021. Wir sind am Mittwoch wieder da mit einer Boomer-Cringe-Edition. Leute, die jetzt schreiben möchten, dass sie heute keine Rahmenrezepte hatten und sich da irgendwie beschweren möchten, die sollen sich bitte beschweren. Kein Problem. Ich mache eines Tages mache ich eine Kochshow im Fernsehen. Mache ich wirklich. Eines Tages. Dann koche ich.
Ich sehe da auch deine Zukunft. Und zwar im Vormittagsprogramm 13 Uhr ARD.
Nee, weißt du, was die einzige Bedingung wird sein, es dürfen nur Gäste, ich mache es wie Biolek, es dürfen aber nur Gäste kommen, es dürfen überhaupt nur Leute mitmachen, wo mindestens ein Elternteil nicht in Deutschland geboren wurde. So, jetzt kommst du.
Okay.
Darfst du dann mitmachen?
Tja. Gute Frage, ja. Ich glaube nicht.
Tja. Aber wir haben ja auch schon zusammen gekocht. Grünkohl.
Mm. Stimmt. Und irgendwann kochen wir wieder zusammen. Und nächste Mittwoch sind wir wieder da und nächsten Sonntag auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Fest und Flauschig. Die Sendung hieß, die Pandemie tut uns allen nicht gut, oder?
Ja. Ich muss jetzt weiter. Ich habe noch so ein Schreibding gerade am Laufen. Ich schreibe jetzt wieder. Also kein neues Buch, aber sowas Ähnliches. Ich muss mich wieder an den Rechner setzen. Ich muss jetzt tippen.
Oder soll die Sendung heißen, wir sind immer noch auf Bali? Nee, nicht Bali, Dubai.
Wir sind immer noch, nee, wir sind immer noch in Dubai?
Auf, nee. Nee, in, auf.
Nee, wir sind, nicht, immer noch in, wir sind immer noch auf Bali.
Wir sind immer noch auf Bali, genau.
So.
Das war's.
Ich tippe jetzt ein bisschen was. Soll ich sagen, worüber ich schreibe? Willst du es wissen?
Nee. Überrasch mich mal.